redet, ist nicht tot.
Willkommen zu einer völlig neuen Ausgabe der völlig neuartigen, brutal betonistischen, retrofuturistischen, ironisch-modernen, urbanen, lehrreichen Unterhaltungsmatinee mit Tradition, die fast alle Fragen, die an fragen@vrindt.de geschickt werden, vrindheitsgemäß, aber garantiert nicht zeitnah beantwortet. Hier ist die erste Vrindheit des Jahres 2016 mit Alexandra Tobor
und Holger Klein.
Kuckuck.
Hallo.
Ja. Man hört meine Bronchien pfeifen. Irgendwie ist dieses Wetter nix für mich. Das ist alles nix. Also meine Bronchien pfeifen dir ein Lied, also wunder dich nicht zwischendurch.
Ja, und ich muss alle 10 Sekunden lang gähnen.
Auch nicht schlecht, das ist was Persönliches, ne?
Ja.
Und falls du es im Hintergrund zischeln und gluckern hörst, die Heizung ist kaputt.
Ah.
Also nur für den Fall. Also ich habe so automatische Heizungsentlüfter, was total praktisch ist. Das sind so kleine Metalltöpfchen, die hängen da, wo du normalerweise mit dem Schlüssel so die Heizung entlüftest. Und machen das automatisch. Und die sind die ganze Nacht durchgelaufen. Ich vermute mal, dass die Anlage massiv Wasser verliert.
Oh je.
Und weil ich am Ende der Anlage wohne, also ich wohne ganz oben, bin ich immer der Erste, dessen Wohnung kalt wird, wenn die Heizung kaputt ist. Und die Küche ist schon kalt. Ja, muss ich mal gucken, was passiert. Im Zweifelsfall muss ich den Notdienst rufen, die dann für unfassbar viel Geld das Ding in Ordnung bringen. Weil nämlich die Eigentümergemeinschaft hier eine Bande knickriger Vollidioten ist. Also wir versuchen seit Jahren die Heizung zu erneuern und das ist immer, wieso, funktioniert doch noch? Das ist halt völlig Arschloch-Nachbarn hier. Naja.
Alle kriegen, ja, du startest ja ganz schön.
Ja, ich bin richtig gut gelaunt heute, ja.
Auch das zieht mich total runter.
Ich meine, hier sind so viele Kinder bei uns, ne? Also hier wohnen in jedem Aufgang wohnen mittlerweile Kinder. Habe ich vor 2 Jahren auf der Eigentümergemeinschaft vorgeschlagen, hier, wie wär's denn, wir haben noch Platz hinten genug im Garten. Wie wär's denn, wenn wir mal einen geilen Spielplatz bauen? Ja, nee, braucht man, da kommen ja auch Kinder von nebenan, das wollen wir nicht. So, ja und, dann kommen halt Kinder von nebenan, wo ist jetzt
darum
das Problem?
Darum geht's ja, ne?
Wo ist jetzt das Problem, ihr Arschgeigen? Das ist echt alles so furchtbar. Ich könnte mir hier vielleicht ein paar mehr Fahrradständer hinbauen, weil so viele Leute neuerdings Fahrrad fahren. Ich stell mein Fahrrad auch in den Keller! So, ist dann Diskussion zu Ende. Und die Hälfte der Leute versteht's noch nicht mal. Also die Hälfte der Leute ist halt so, das ist echt krass. Das ist so die Hälfte, ich habe wirklich, nicht die Hälfte, sagen wir so ein Drittel der Leute, die hier mit mir wohnen, sind so schlecht der deutschen Sprache mächtig, dass die so grundlegende Dinge einfach nicht verstehen, wie zum Beispiel, dass auf solchen Versammlungen nur besprochen wird, was auf der Tagesordnung steht. Mhm. Und wenn man will, dass sein Thema besprochen wird, dann muss man es auf die Tagesordnung setzen lassen. Das raffen die nicht. Das kann man sich überhaupt nicht. Ich sitze dann immer total fassungslos und denke mir, sag mal, Was genau an, wenn Sie wollen, dass was besprochen wird, dann schicken Sie uns eine Mail, damit wir es auf die Tagesordnung setzen. Habt ihr denn nicht verstanden?
Ja, wahrscheinlich kennen die das nicht.
Ja, die haben diese Wohnungen gekauft. Ja, die haben beim Notar gesessen und einen zigseitigen Vertrag unterschrieben, den die offensichtlich noch nicht mal verstanden haben. Aber dabei wollte ich mich doch gar nicht aufregen. Aber eigentlich habe ich gute Laune, bis auf dieses Wetter.
Ja, das Wetter ist ekelhaft.
Krass.
Und ich hatte den besten Dezember meines Lebens bislang. Normalerweise ist der Dezember echt kritisch. So November, Dezember, da wird es so neblig, dass ich echt mit der Laune richtig runtergehe. Mhm. Und diesmal Sonnenschein, saftig grüne Wiesen.
Ja.
Es war wie ein innerer Frühling, ganz krass. Ja, und jetzt schlägt doch dieses ekelhafte Schlammwetter zu.
Mein Hightech-Jaja-Yippie-Ruden-Tuden-Außenthermometer-Sensor hat gesagt, gefühlte Temperatur minus 17.
Ja.
Hallo? Es sind nicht mal Vögel am Himmel. Das ist echt bizarr. Ich habe noch keinen Vogel gesehen. Normalerweise, jetzt, wo ich drüber rede, fliegt da hinten so eine komische Krähe lang.
Ja, Vorführeffekt.
Genau, Vorführvogel. Vorführvogel. Gleich mal aufschreiben für einen Sendungstitel, Vorführvogel, das gefällt. Nee, der Dezember war toll. Also der war wirklich toll. Ich habe auch gedacht so, vielleicht bleibt's ja jetzt so alle Jahre und bis irgendwann. Ja, und dann sind wir von Hamburg nach Berlin gefahren am 30. Und in Hamburg war irgendwie so, das war jetzt nicht schön, aber das waren so 4, 5, 6 Grad oder sowas.
Mhm.
Und dann stieg Kader zuerst aus dem Zug aus. und schrieb nur eine Minute später eine Nachricht: Alter, ist das kalt. Und ich saß noch so im Zug und dachte so, mein Gott, krieg dich doch mal ein, so schlimm ist es ja wohl nicht. Und steig dann eine Station später am Südkreuz aus und denk so, fuck, was zum, ja, das war echt so krass. Das ist dann wirklich ein gefühlter Temperatursturz zwischen Hamburg und Berlin von bestimmt 10 Grad oder sowas. Mhm. Ich dachte, ich müsste sterben. Ja, naja, bin aber ich ja nicht.
Ja.
Jetzt hoffe ich, dass es irgendwann mal aufhört, aber erfahrungsgemäß zieht dieser Ostwind jetzt bis März. Dann regnet es 3 Wochen und dann war es das wieder. Dann haben wir wieder 3 Monate einigermaßen gutes Wetter. Ach, furchtbar.
Was hast du denn an Silvester gemacht?
Was habe ich denn an Silvester gemacht? Praktisch gar nichts. Also wir haben irgendwie, die Kinder waren bei uns und wir haben mit den Nachbarn irgendwie rumgefeiert und haben, ja, weiß ich nicht, also so rumgesessen, gegessen, getrunken, dann mal rausgegangen, den anderen beim Böllern zugucken. Weil ich sehe das ja nicht ein, dafür auch nur eine müde Mark auszugeben. Ne? Mhm. Das Einzige,
ich bin ja wirklich von Jahr zu Jahr genervter von dieser ganzen Schießerei. Und
ich finde, dass das verboten gehört.
Boah, weißt du, das ist für mich, das schon um 20 Uhr denke ich, oh Gott, ja. Ey, Mitternacht rückt näher. Ne? Ja, und dann kommt Mitternacht, ich hätte schon längst im Bett sein müssen und bei uns gab es voll den Nebel. Und Feuerwerk im Nebel ist das Widerlichste, was es gibt. Das war wie Krieg, das war wirklich ganz, ganz schlimm.
Das hier aber auch. Also ich habe lange überlegt, ich glaube, ich habe noch, seit ich in Berlin lebe, und das ist jetzt ist 2 Jahrzehnte, noch kein Silvester in der Innenstadt Berlins verbracht. Also so im innerhalb dieses S-Bahn-Ringes, der sich so um die Stadt zieht. Die ersten Jahre war ich halt immer noch in Köln bei meinen alten Freunden. Und danach habe ich gearbeitet. Also ich habe, ich weiß gar nicht, 12 oder 13 oder sowas Jahre, wenn nicht noch mehr, Silvester immer Sendung gemacht. Ich habe immer gesagt, nö, mache ich die Silvester-Sendung. Ich habe auch diese Böllerei, finde ich eh scheiße. Habe ich keinen Bock drauf, dann kann ich auch arbeiten gehen. So. Und habe halt immer von 20 Uhr bis 1 Uhr im Studio in Potsdam verbracht. Und das ist halt so draußen in so einem Industriegebiet, also so, wo du auch super viel Inspiration für lustige Radiosendungen findest. Ist halt in so einem Industriegebiet, das ist halt tote Hose da draußen. Und bin dann immer nach der Sendung, habe immer noch mal irgendwie was angestoßen und so, und war dann meistens so um 2 zu Hause und bin mit dem Auto gefahren. Das heißt, ich kam dann immer nach Hause, als hier immer noch ein bisschen Remi-Demi war. Und hab dann immer gedacht, naja, ist ja immer noch ziemlich Remi-Demi, aber okay. Und hab dieses Jahr zum ersten Mal Silvester in der Stadt verbracht und dachte, ich bin im Krieg. Ja. Ich habe noch nie in meinem Leben eine solche Geräuschkulisse erlebt. Wirklich nicht.
Wahnsinn, oder?
Das war der, das war so, was habe ich noch nicht erlebt. Ja. Also auch in Köln nicht. Also auch das. Und ich glaube, Berlin ist da nochmal eine Ecke krasser. Also, weil auch wenn du so in den Tagen vorher durch die Gegend läufst, du wirst ja aus jeder Ecke wirst du ja mit Böllern beworfen und Raketen beschossen und sowas alles. Krass. Also das war wirklich krass. Und wie früh das auch angefangen hat. Also so ab 10.
Ja, genau. Da schießen sie schon das Feuerwerk.
Ich kann es verstehen, wenn du kleine Kinder hast, dass du sagst, so komm, ey, jetzt dann böllern wir jetzt ein bisschen. Ja,
dann gehst du nachher schlafen.
Dann gehst du ins Bett. Ja. So. Aber die haben so viele kleine Kinder, gibt es überhaupt nicht, wie hier los war. Mhm. Das ist, also, Hammer. Ja, nee, verbieten. Fände ich gut.
Also, ja, in halt Paris ist das ja schon seit 2007 so, dass es verboten ist, mit Feuerwerk rumzuhantieren. Es gibt ein zentrales Feuerwerk, das ist irgendwie an diesem Platz mit dem Eiffelturm. Mhm. Und da kann man sich dann dran ergötzen. Finde ich eine super Regelung. Ja, sollte man ja auch einführen.
Absolut, ja. Das ist auch, du siehst ja auch jedes Jahr dann wieder die Verletzten, teilweise Tote. Ja, irgendwo war denn das? Irgendwo in Süddeutschland? Wo so irgendwie auch so selbstgebaute Raketenbatterie ist leider schiefgegangen und hat alles in die Menge gefeuert und irgendwie einer Frau wurde der Fuß abgerissen.
Ach du Scheiße.
Das ist so. Ich weiß überhaupt nicht, warum man das hinnimmt.
Ja.
Also verstehe ich nicht und ich möchte nicht wissen. Also ich weiß nur, also so Leute, die Kriegserlebnisse haben, wie meine Mutter zum Beispiel, die ist durchgehend angespannt.
Ja.
Also sie ist wirklich durchgehend angespannt, solange das geht. Und ich möchte nicht wissen, was mit den ganzen Flüchtlingen los war.
Ja, genau. Also, denen galt auch meine ganze Sorge. Und ich habe mich gefragt, haben die Leute kein Bewusstsein? Haben die, also diese ganzen Leute, die hier auf der Straße standen und schossen, haben die wirklich kein Bewusstsein für die Flüchtlingsheime, die hier in der Nähe sind?
Natürlich nicht.
Weil Das ist doch krass. Das war so mein erster Gedanke. Oh mein Gott, ich könnte das nicht. Ich könnte es nicht, wenn ich wüsste, dass ein paar Meter weiter oder ein paar hundert Meter weiter einfach in der näheren Umgebung Flüchtlinge sind, für die dieser Lärm ja eine echte psychische Zumutung sein könnte. Ja. Wie kann ich denn da ruhig auf der Straße stehen und die Teile in die Luft jagen?
Ja, aber dann guck
das
dir,
will mir nicht in den Kopf.
Guck dir mal an, wie die Leute sonst so mit den Städten umgehen, wie es hier aussieht. Überall, weißt du, also die scheißen doch drauf. Also die pfeifen doch da wirklich, das, ja. Also es wundert mich nicht. Also ich glaube, das kriegst du nur mit einem Verbot in den Griff. Also sowas wie Verantwortungsbewusstsein und so, das kannst du vergessen bei den Menschen.
Ja.
Kannst du wirklich vergessen. Nee, Böllerverbot finde ich gut. Ich bin mal gespannt, ob die Piratenfraktion oder die Reste der Piratenfraktion in Berlin diesen Antrag noch einbringen. Ich glaube, die haben da sowas vor. Aber dann ist hier wieder Sturm der Entrüstung, wenn wieder die Unterschichtenzeitungen zum Angriff blasen. Genau wie sie damals bei den Unterschichtenkneipen zum Angriff geblasen haben, als es hieß Rauchverbot. Mhm. Nein, die Eckkneipen. Ja, scheiß auf die Eckkneipen. Echt immer dieses, naja. Das haben wir schon immer so gemacht und jetzt machen wir es weiter so. Ich verstehe das alles nicht. Naja. So, hat genug aufgeregt? Ich überlege gerade, habe ich mich jetzt genug aufgeregt? Ja, ich glaube schon. Nee, wofür ich tatsächlich Geld ausgeben würde, aber das vergesse ich immer, mir welche zu kaufen, sind diese Knallerbsen. Weißt du, diese kleinen Papierkügelchen,
ja, die
man
haben
so
auch
auf den Boden werfen kann, dann machen die Piff.
Die
finde ich total super. Piff! Das finde ich total lustig, aber irgendwie, ja, das reicht ja nicht. Und dann gab es irgendwie einen Nachbarn, auch sehr geil. Irgendwie alle so draußen gestanden, so rumsbums Sachen geworfen. Wir standen da so rum. Und dann kam auf einmal der immer schlecht gelaunte Nachbar aus dem Haus mit einer Plastiktüte in der Hand und ging erst nach links raus und wir dachten so, was macht der denn? Ey? Bringt der jetzt Müll raus oder was? Und dann ging er nach rechts rum, ging um die Ecke hinter so einem Gebüsch und mit einem Mal ging da eine Batterie von Feuerwerk los. Unfassbar. Also aber auch richtig gut. Also so ne, unter ästhetischen Gesichtspunkten echt schönes Feuerwerk. Ja, und dann irgendwann ging er mit jede Menge abgebranntem Zeug, was er selber auf Holzbretter montiert hatte, wieder rein. Und alle waren total irritiert. Man so, das ist dieser schlecht gelaunte Typ, der sich sonst immer über alles beschwert. Was war das denn jetzt? Ja, und dann hat er irgendwie so einmal im Jahr lässt er dann mal die Sau raus. Ja. Das war echt klasse. Ja. Und daneben der hat dann die Jugendlichen, die daneben standen, in ihre Schranken verwiesen, weil die haben auch ordentlich Zeug gekauft. Und dann kam er. Und danach hätte man dann eigentlich reingehen können. So, ja, okay, wir sind Staub. Echt super. Ja. Ja. Und Weihnachten schön gefressen. Ich finde es immer so schrecklich.
Weihnachten nur gefressen. Grausig.
Ja.
Also wir waren ja wieder bei den Eltern aus Polen. Also der polnische Teil der Eltern, genau. Da gibt es immer leckeres Essen. Und das ist ganz toll für den Gaumen und sehr schlecht für die Gesundheit, sage ich jetzt mal.
Es ist fettiges Fleisch.
Ja, total. Ja, alles fettig. Oder nein, das ist gar nicht mal so fettig und ölig. Das ist ja, also dieser Ernährungsstil hat sich ja auch sehr, sehr geändert und verbessert. Es ist einfach nur die schiere Menge an Zeug, dass man sich nicht alltäglich reinschaufelt.
Ja,
aber sonst
war
es schön.
Das finde ich ja eigentlich, ganz geil, dass man dann, also wenn man es schaffen würde, diesen Exzess tatsächlich als einzigartig im Jahr nicht anzusehen, sondern diesen Exzess nur einmal im Jahr zu machen, das würde ich gerne schaffen.
Mhm.
Also irgendwie mich normal ernähren, ja, und nicht jeden Tag Pizza oder so ein Kack, sondern irgendwie sich das ganze Jahr über ordentlich ernähren und dann Silvester einmal so richtig auf die Kacke hauen, Weihnachten so richtig auf die Kacke hauen. Das würde ich echt total gerne hinkriegen.
Ja, kann man machen. Bei mir ist das Problem, dass es immer schon im November anfängt, dass ich anfange zu fressen und mir die 10 Kilo, die ich mir abtrainiert hatte in den Frühlings- und Sommermonaten, wieder draufkriege. Und dann kannst du dreimal raten, was dann mein Neujahrsvorsatz ist.
Ja, klar.
Ja.
Ja, das Problem ist ja, dass man dann in dieser Zeit, also wenn es tatsächlich nur Weihnachten wäre, ne, also am 23., ne, so 23. fängst du halt an und dann, keine Ahnung, bis Silvester. Silvester lässt du nochmal richtig krachen und danach hast dann auch genug gegessen. Das wäre kein Problem, also diese eine Woche. Das Problem ist halt wirklich, wie du sagst, dass man irgendwann im November schon anfängt mit der Fresserei und sich dann so sehr daran gewöhnt, diese großen Mengen, also so viel Energie zu sich zu nehmen, dass man im Januar nicht wieder damit aufhört, sondern ja, dass das einfach ein Verhalten ist, das man dann weiterführt.
Ja, genau.
Das heißt, ab heute eigentlich müsste man wirklich extremste Disziplin erstmal wahren, um wieder dahin zurückzukommen, nicht für zwei zu fressen, was man die letzten vier Wochen gemacht hat. Ja. Vor allen Dingen, wenn man vorher schon gewohnt war, für zwei zu fressen, so wie ich halt. Ne?
Ja. Ich finde das gar nicht so schlecht, diese Disziplin walten zu lassen. Also das ist etwas, das ich, glaube ich, ganz gut kann. Also von einem Tag auf den anderen zu sagen, so, jetzt hast du eine Aufgabe und jetzt leistest du das. Schreibst dir alle Kalorien auf, isst nicht mehr als verordnet, machst jeden Tag Sport. Das geht schon ganz gut.
Mir fällt das unendlich schwer. Und letztes Jahr bin ich komplett dran gescheitert. Mhm. Also so richtig. Ich habe von im Grunde von Weihnachten 2014 bis Weihnachten 2015 knapp 10 Kilo zugenommen.
Oh.
Ja. Beziehungsweise die größte Menge davon sogar noch, ja, ich sag mal so bis Herbst oder sowas. Und danach habe ich es gehalten. So einigermaßen. Was irgendwie sehr ärgerlich ist. Tja.
Naja, wollen wir den Hörern nicht länger die Laune vermiesen mit diesen Themen?
Aber was denn sonst? Na gut.
Fragen vorlesen.
Sind wir da. Gut, fangen wir an mit einer Frage von Leo. Passt auch zum Wetter. Leo wüsste gerne, wie bindet man eigentlich einen Schal richtig?
Ich habe keine Ahnung. Das gehört zu den weiblichen Skills, die ich nicht beherrsche. Also ich habe keine Ahnung, wie man einen Schal bindet. Ich habe auch... ich bin so happy, dass es jetzt diese Schlauchschals gibt. Das ist halt einfach nur so ein Schlauch, also so ein, weißt schon, so ein, wie nennt man das? So eine Schlaufe, die man sich
Donut,
einfach...
Ein großer, weicher Donut.
Ja, ein großer, weicher Donut, den man sich 2 bis 3 Mal um den Hals wickelt und damit ist das Problem gelöst, wie der Schal zu binden sei, denn... Der hängt dann einfach so.
Ich kenne das auch immer. Ich habe auch immer so, dann denke ich, okay, dann machst du halt irgendwie eine Seite kurz und den Rest wickelst du so lange rum, bis die andere Seite genauso lang ist wie die kurze Seite.
Ja, genau.
Das ist aber irgendwie unbequem. Dann gibt's noch dieses, du legst den einmal in eine Schlaufe und ziehst dann praktisch die losen Enden so einmal durch die Schlaufe durch, sodass du so einen dicken Knoten vorm Hals hast. Da habe ich dann immer das Problem, dass ich einen dicken Knoten vorm Hals habe und denke, ich ersticke. Oder irgendwie sowas. Ich habe nicht die leiseste Ahnung, wie man einen Schal bindet. Tatsächlich nicht. Und alles, was ich mache, ist immer irgendwie falsch oder geht auf und arbeitet sich dann im Gehen so raus irgendwie. Und das ist alles. Und dann habe ich noch das Problem, dass immer, wenn ich Schals trage, man schwitzt darunter ja dann doch ein bisschen, egal wie kalt es ist. Und dann kriege ich im Nacken immer so komische so Hitzepickelchen, weißt du?
Ja, kenne ich.
Furchtbar.
Ja.
Ja.
Ja, die kenne ich. Das und es kratzt auch. Also ich kann eigentlich nur Baumwollschals tragen, Kaschmir. Weil jeglicher Wollschal mich kratzt. Ja, Kaschmir
ist gut, aber ist halt, wenn nicht gerade billig bei Chibo gekriegt hast, ist es ja auch unbezahlbar, das
ja,
Zeug.
Ja, eben.
Nee, aber keine Ahnung, wie man einen Schal richtig bindet. Vielleicht gibt's auch gar keinen richtig.
Vielleicht gibt's verschiedene Arten, einen Schal zu binden.
Kann sein. Aber ich finde auch immer, alle sehen immer total geil aus mit Schals. Und ich denke immer so, boah, wie sehe ich denn aus?
So Knubbel, so die Größe um meinen Hals.
So kannst du doch nicht rausgehen. Was sollen denn die Leute denken?
Ja, genau.
Das ist furchtbar. Ja, immerhin wissen wir nicht, wie man das macht. Und hoffen auf den Sommer. Frage von Tobias. Angenommen, ich würde Alex hier schriftlich ein spontanes Angebot für ein Blind Date vorschlagen. Könnte sie zu 100%... Frage beantwortet. Könnte sie zu 100% ausschließen, dass, egal wie die Mail verfasst wäre, sie darauf eingehen würde? Was müsste drinstehen, damit es klappt? Oh, das ist eine interessante Frage. Was müsste man dir schreiben, damit du dich mit jemandem auf ein Blind Date triffst?
Boah, keine Ahnung. Weiß ich jetzt echt nicht. Also ich würde das auf jeden Fall machen, wenn 1999 wäre, das Jahr, in dem ich so etwas exzessiv gemacht habe. Aber heute würde ich es nicht mehr machen. Also ich kann sogar sagen, dass der schiere Gedanke, der Gedanke an ein Blind Date mir so viel Scham, Fremdscham und Scham, ein Mensch zu sein, ins Gesicht jagt, dass ich damit nichts zu tun haben will. Ich zittere. Ich erzittere beim Gedanken an Blind Dates. Wirklich. Also es gibt nichts, was drinstehen könnte, sinngemäß. Oder doch. Es dürfte das Wort Blind Date nicht drin vorkommen.
Mhm. Ja, das ist
und es müsste um etwas gehen, was mit meiner Arbeit zu tun hat und was mir Vorteile verschaffen könnte. Oder einfach etwas sein, was mich interessiert oder so.
Aber ist es dann noch ein Blind Date?
Beispielsweise jemand sagen, nee, dann ist es eben kein Blind Date mehr.
Dann ist es halt ein Termin, ein Meeting oder sowas.
Ja, genau. Also ich bin überhaupt in einer festen Beziehung, deswegen lasse ich mich nicht auf Blind Dates ein. Das steht schon mal ganz vorne, ja.
Ja, Blind Date zur Geschlechtsverkehrsanbahnung oder was auch immer. Ja.
Genau.
Ja, nee, dann versucht's gar nicht erst. Der Hannes wüsste gerne, warum geht an Bürorollcontainern immer nur eine Schublade auf?
Ich hatte noch nie einen Rollcontainer und kann das nicht bestätigen.
Und du hast noch nie in einem Büro gearbeitet?
Doch, ich habe schon mal in einem Büro gearbeitet, aber ich kann mich nicht an irgendwelche Schubladenprobleme erinnern. Doch! weil die anderen Schubladen abgeschlossen waren.
Allerdings. Ja, gut, das ist, ja, aber das ist, ja. Nee, aber das gibt's tatsächlich, das Phänomen. Ich kenne das. Du hast eine Schublade offen und dann gehen die anderen nicht.
Mhm. Ach so, du musst die eine erst schließen, um die anderen öffnen zu können. Okay.
Genau. Ich vermute mal, das ist ein Gewichtsproblem. Also wenn du volle Schubladen hast, ne, du hast volle Schubladen und du ziehst alle raus, dann ist der Rollcontainer, hat dann ja seinen Schwerpunkt nicht mehr auf den Rädern, sondern dann ist der Schwerpunkt nach hinten, also nach außen verlagert und dann würde das Ding kippen. Das würde ich mal vermuten. Mhm. Das ist so, Punkt. Das ist wegen der Schwerpunktverlagerung. So, fertig. Frage von Mirko. Was ist denn bitte emotionaler Vampirismus? Wie zum Henker kann man Menschen denn Gefühle absaugen?
Emotionaler Vampirismus, wie zum Henker kann man Menschen Gefühle absaugen? Das ist in der Tat ein total blöder Begriff für das Phänomen, was es meint.
Ja.
Denn erstens saugt der Vampir, über den noch zu sprechen sein wird, jemanden nicht die Emotionen ab, sondern eher die emotionale Energie.
Mhm.
Es wird einem sozusagen die Energie abgesaugt, die es braucht, um Emotionen auszudrücken.
Mhm.
Und dann ist natürlich das Wort Vampir problematisch, weil es etwas Destruktives und Böses suggeriert, also eine böse Absicht. Und es ist wirklich häufig keine böse Absicht, wenn jemand dich zum Beispiel voll labert und gar nicht merkt, dass er dir die Energie absaugt dadurch und so, sondern das ist einfach schlechte Erziehung oder Mangel an ein soziales Feingefühl eben. Oder manchmal ist man auch selber schuld. Darauf wollte ich eigentlich hinaus. Menschen, die sagen, ach, ich bin von emotionalen Vampiren umgeben und so weiter, ich gehöre definitiv dazu, haben oft das Problem, sich abzugrenzen.
Mhm.
Sich in sozialen Situationen ganz klar abzugrenzen und sich zu behaupten und zu sagen, bis hierher und nicht weiter, das ist mein Grenzbereich, ich kann das nicht alles aufnehmen, was du mir erzählst, stopp, jetzt rede ich, jetzt unterbreche ich, sondern Menschen wie ich nehmen sich total zurück, nehmen den anderen viel, viel ernster als sich selber, die Bedürfnisse des anderen tausendmal wichtiger als die eigenen Bedürfnisse und indem man so einer Person dann zuhört und sie labern lässt, gibt man ihr eigentlich das Signal, dass sie weitermachen soll.
Mhm.
Ja, und dass sie dass ihr auch zugehört wird.
Ja.
Also liegt die Schuld für emotionalen Vampirismus meines Erachtens bei beiden Parteien. Und
es wäre halt ein einfaches zu sagen, hier halt mal einen Rand jetzt.
Ja, genau. Es fällt nicht allen leicht. Es gibt Menschen, denen fällt das total leicht. Die gehen einfach aus dem Raum oder sagen, so, jetzt hör mal auf zu labern oder so. Ja. Und die haben kein schlechtes Gewissen deswegen.
Es kommt ja immer darauf an, wen du vor dir hast. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass so Menschen, die einfach so extrem distanzlos sind und ständig deine Aufmerksamkeit fordern und ne und ständig labern und so, das sind halt oft auch Menschen, die man so subsumieren würde, vielleicht unter, ach, mein Gott, ist auch ein armes Schwein. Weißt du, so ist das, du bist gerade der Einzige, der sich überhaupt noch mit ihm beschäftigt.
Ja.
Und dem dann
ja,
auch noch zu sagen, Alter, du überschreitest hier gerade so viele Grenzen, dass ich eigentlich auf dich schießen müsste. Ich bring das oft nicht fertig.
Ja. Ja,
also
genau.
Das ist häufig mein Problem. Also mir passiert sehr, sehr oft, dass auch aus der Hörerschaft, wenn dann mal irgendwo Hörertreffen sind oder so auf dem Kongress jetzt in Hamburg, dass dann Leute einfach sich so sehr angezogen fühlen, sage ich mal von mir, dass sie die merken dann überhaupt nicht, wie sehr sie nerven und wie sehr sie auch vor allen Dingen stören und sowas. Und das saugt natürlich extrem Energie raus.
Ja.
Und ich stehe dann immer da und denke mir, eigentlich würde ich jetzt gerne sagen, hier Alter, tritt mal 3 Schritte zurück und lass mich mal 2 Tage in Ruhe. Weil du hast jetzt genug von meiner Aufmerksamkeit, also von den 100%, die ich zur Verfügung habe, hast du jetzt gerade schon in den letzten 30 Minuten 70% gezogen. Der Rest ist für die anderen. Aber das schaffe ich nicht. Ich schaffe das total oft nicht, weil ich denke, Mensch, jetzt kannst du doch auch nicht noch vor den Kopf stoßen.
Genau. Und ich würde auch behaupten, dass Frauen noch stärker von diesem Problem betroffen sind, weil sie halt die Erwartungshaltung internalisiert haben, dass sie niemanden vor den Kopf stoßen dürfen, dass sie nett sein müssen, dass sie nur akzeptiert werden, wenn sie mal freundlich lächeln.
Ja, stimmt.
So
wenn du ein Typ bist und dich für einen Arschloch verhältst, dann ist es im Zweifelsfall noch irgendwie sehr cool.
Ja, genau. Ja. Und du hast dann auch kein negatives Selbstbild dadurch gewonnen, weißt du? Du denkst dann, bin ich halt ein Arsch, ne?
Ja.
Und Frauen, es gibt wenige Frauen, die dieses Selbstbild für sich akzeptieren und cool finden. Also eine Frau, die kein Problem damit hat, dass andere abgestoßen von ihr sind oder so. Die muss man mir wirklich zeigen. Ja, die, ne? Die Kampflesbe.
Ist also die Kampflesbe da hinten. Das ist dann, sobald eine Frau irgendwie mit einem Maß an Selbstvertrauen auftritt, das Männern zugeschrieben wird, ist es eine Kampflesbe.
Ja.
Also,
ja, genau, genau.
Kannst du die Uhr nachstellen, dass es dann kommt? Ja. Frage von Tobias. Hochverehrte Virintheit, Herr Schokoladenfabrikant, liebe Alexandra. Ich bin ja Schokoladenfabrikant. Der Tobias wundert sich und fragt uns, gibt es analog zum American Dream einen deutschen Traum? Wenn ja, kann man ihn leben? Wenn man ihn nicht leben kann, wie habt ihr das bemerkt?
Ja, die Dummen rufen jetzt, der Traum von Multikulti, es hat sich ausgeträumt.
Der ist gescheitert, der Traum von Multikulti ist gescheitert,
genau. Ich sage Bullshit. Ich finde, dass der Traum von Multikulti in Deutschland so dermaßen am Florieren ist. Und wir merken das alle nicht, weil wir in Deutschland sitzen und nicht ins Ausland fahren und nicht sehen, was dort für Zustände herrschen.
Ja.
Klar, man kann immer auf Pegida verweisen, ja.
Ja, aber das ist halt eine Handvoll Spacken.
Ja,
die haben ja eigentlich nichts zu sagen. Das Einzige, was die so prominent macht, ist irgendwie, dass ständig sich die Presse bemüßigt fühlt, über diese Hirnis zu berichten. Und zwar so ausführlich, anstatt in einer Randnotiz. Ja, haben wieder 5000 Spinner in Dresden demonstriert. Naja.
Ja, also auf jeden Fall, weißt du, ich verfolge die Ausländerdebatte in Polen und ich pack's einfach nicht. Das schockiert mich, das erschüttert mich. Also erstens, Polen hat einen Ausländeranteil von 0,3%, ja. Das ist schon mal, die Zahl muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen.
Und da sind auch die Deutschen dabei, die in Polen leben und sowas.
Ja, genau.
Okay, also nicht nur der schwarze Mann.
Nein, keineswegs. Es gibt auch eine große Menge von, also verhältnismäßig große Menge von Vietnamesen und die gelten zum Beispiel als sehr gut angepasste und sogar erwünschte Ausländer, weil sie halt nichts Böses machen. Die bringen keine komische Religion mit, die irgendwie Angst macht
und sie kochen lecker billig Nudeln, die man sich am Bahnhof kaufen kann.
Und verkaufen irgendwie noch schöne Unterhosen in Pastellfarben an der Straßenecke. Also, aber was so im Diskurs abgeht mit den Ausländern und das, was die Leute denken, ist so unglaublich krass und passt vielleicht zu den Zuständen bei uns, also in Deutschland in den 60er Jahren. als so die erste Panik ausbrach wegen den Gastarbeitern.
Ja.
Ja. Die jetzt da ihre Familien nachholen und oh, die tragen alle Kopftücher und
ganz
so.
Ganz schlimm.
Oder Schwarze, wo man Schwarzen überall mit Argwohn begegnete und so.
Wobei, wer es ja noch schwerer hatte oder hat, das kann ich gar nicht so beurteilen, wer es schwerer hat als die Schwarzen, sind halt die, ich sag mal so, Südosteuropäer.
Ja.
Also bei einem, das ist mir immer so aufgefallen, einem Schwarzen wird dann eher noch unterstellt, ah ja, das ist ein nigerianischer Medizinstudent.
Mhm.
Ja, aber wenn da so ein Osteuropäer kommt, da gehst du überhaupt nicht davon aus, dass der jemals eine Universität von innen gesehen hat, geschweige denn das Wort schreiben kann.
Ja.
Das ist immer so ein ganz komisches, dann innerhalb der Fremdenfeindlichkeit findest du dann immer noch mal so eine komische Abstufung. So, also ich weiß gar nicht, woher das kommt. Egal.
Ja, es gibt Hierarchien, Ausländerhierarchien, ja. Natürlich, immer wieder, auch Innerausländerhierarchien, also.
Ja gut, wenn's der Ausländer unter sich macht, dann kann ich das ja noch irgendwie nachvollziehen, weil man tritt halt immer so gut nach unten, wie man kann.
Ja.
Aber wenn ich als fremdenfeindliche Mehrheitsgesellschaft das mache, also sage so, na, der Schwarze, der ist mit Sicherheit gebildet und Medizinstudent, und aber der Osteuropäer, der ist ein verschlagener Kleinkrimineller.
Mhm.
Das finde ich schon interessant, weil eigentlich müsste ich doch gegen alle was haben. Also wenn ich doch fremdenfeindlich bin, dann bin ich das doch durchgehend. Das wundert mich immer so ein bisschen.
Nö, mich wundert das gar nicht.
Okay.
Also, was zurück zu diesem deutschen Traum.
Genau.
Ich finde, also die Präsenz von Ausländern in Deutschland ist etwas so Selbstverständliches, Alltägliches geworden, etwas so Unhinterfragtes. Mhm. Wenn ich auf die Straße gehe, dann wundere ich mich, dass mir eine Frau mit Kopftuch entgegenkommt. Ich wundere mich nicht. Es ist einfach so, es gehört so fest zu meiner Lebenswelt, zu diesem unreflektierten, unhinterfragten. Und auch was ich in den Zeitungen immer lese, so der dieses Bemühen um Inklusion, um Verständnis, um die Vermittlung zwischen den Kulturen, die ist in Deutschland so stark ausgeprägt. Und das sieht man wirklich nur, wenn man von außen drauf schaut. Aber das will ich mal hier positiv herausheben.
Ja.
Es ist wirklich toll, was Deutschland da in den letzten Jahrzehnten geleistet hat.
Was ich ja finde, was der deutsche Traum ist, dass ich finde dieses Traum, also der American Dream ist ja die Idee, dass jeder es vom Tellerwäscher zum Millionär schaffen kann. Daraus leiten die Dummen dann ab, dass alle es vom Tellerwäscher zum Millionär schaffen können, weil sie den Unterschied zwischen jeder und alle nicht verstehen. Sowas haben wir nicht, ne? Also dieses Aufstiegsversprechen. Das gab es mal in den 70er Jahren. Davon zehrt die SPD heute noch. Wenn die Leute merken würden, dass die SPD nicht mehr so ist wie in den 70ern, dann hätte sie keine 25% mehr, sondern nur noch 7. Aber was, glaube ich, wir haben ist, und also ich tue mich schwer, das mit Traum, also American Dream, German Dream zu beschreiben. Niemand, und das finde ich faszinierend, und das finde ich, gibt uns auch einen deutlichen zivilisatorischen Vorsprung vor den USA. Niemand muss zurückbleiben bei uns. Mhm. Niemand muss zurückbleiben. Dass trotzdem viele zurückbleiben, ist eine andere Diskussion. Aber niemand muss das.
Ja.
Und das finde ich schon mal absolut faszinierend. Du kannst halt, selbst wenn du zu den Ärmsten gehörst hier in diesem Land, also selbst wenn du in, was weiß ich, selbst wenn du der sogenannte Sozialhilfeadel bist, also wo wirklich die Sozialhilfe oder Hartz IV über mehrere Generationen schon tradiert wurde. Selbst dann ist es dir möglich, dich da rauszuarbeiten, dafür zu sorgen, dass du ein ordentliches Dach über dem Kopf hast, dass du Medizin, also dass du eine medizinische Versorgung hast und all diese Sachen. Und das finde ich schon sehr faszinierend.
Absolut, ja.
Es ist halt schwierig, also musste ich mir auch mal erklären lassen. Also ich komme aus kleinen Verhältnissen, aber wir waren nicht arm. Ich kenne Leute, die kommen aus armen Verhältnissen, wo ich, also ich sage halt immer, es ist halt prinzipiell jedem möglich, dass er einen Hochschulabschluss erwirbt. Ja? Und da sagte man mir auch schon, naja, weißt du, wir waren halt so arm, dass es wichtig war, dass wir so schnell wie möglich unser eigenes Geld verdienen, dann nochmal 3 oder 5 Jahre auf die Uni zu gehen. Das hätte niemand bezahlen und niemand finanzieren können.
Ja.
Und das wäre auch mit nebenbei Arbeiten nicht gegangen, weil das Geld so extrem knapp war, es ging halt nicht. Das gibt's anscheinend auch. Nichtsdestotrotz hat derjenige, der mir das erzählt hat, einen ganz hervorragenden Job bei einem ganz hervorragenden Arbeitgeber und verdient sich dumm und dusselig. Was auch wieder ein Hinweis darauf wäre, dass es jeder schaffen kann. Nicht schaffen, sondern dass niemand zurückgelassen werden oder niemand zurückbleiben muss. Das ist, glaube ich, ein etwas, was man deutscher Traum nennen kann. So.
Ja.
Niemandem muss es schlecht gehen.
Ich habe noch den deutschen Traum von der Ordnung im Kopf,
ja.
Den ich sehr schätzen gelernt habe während meiner Zeit in Polen letztens. Wirklich, dass in Deutschland so eine Tradition der Ordnung herrscht, dass es so viele Regeln gibt, dass der öffentliche Raum kontrolliert wird.
Ja.
Von 1000 Regulierungen, das ist etwas Gutes. Oh ja. Gott, ich liebe es.
Das ist auch
ich
was Gutes.
Ich liebe es und ich will es nicht missen. Das ist eine Sache, für die ich Deutschland wirklich sehr, sehr lieb habe.
Ja, ich bin auch ein großer Freund der Bürokratie, auch wenn die manchmal sehr seltsame Auswüchse an den Tag legt. Und
das ist
natürlich,
halt der Preis, den wir dafür zahlen.
Wenn man selbst betroffen ist davon, also wenn man selbst davon betroffen ist, dass die Mühlen der Bürokratie sehr langsam mahlen und gelegentlich auch völlig kontraintuitiv sind, dann ist Bürokratie natürlich Kacke für den Moment. Aber insgesamt ist das eine total tolle Sache, weil ich immer weiß, was rauskommt, wenn ich vorne was reinwerfe.
Genau.
Das finde ich toll. Also diese einfach so eine, ja, wie du sagst, Ordnung, also eine strukturelle Verlässlichkeit. Ne?
Mhm, genau.
Das finde ich wirklich sehr angenehm. Macht es natürlich auch umso schwerer, Dinge zu ändern, die dringend geändert werden müssten.
Ja, und so Innovation und sowas ist schwierig, weil die Strukturen so festgefahren sind, weil man die erstmal aufbrechen müsste und die sind dann nicht so flexibel, dass man es tun könnte und deswegen sind wir ja auch so ein Entwicklungsland, was Internet angeht und so weiter und so fort. Ja, es hat schon seinen Preis, das stimmt schon.
Aber bisher bin ich wirklich immer bereit gewesen, diesen Preis zu zahlen.
Ja.
Ja. Der Adi fragt, was ist ein Pfeifenzeisig? Zum Hintergrund, ich kenne das Wort als eine scherzhafte Beleidigung. Haha, du Pfeifenzeisig.
Du Huflattig.
Du Huflattig. Ich weiß, ein Zeisig ist ein Vogel. Ob es ein Pfeifenzeisig gibt, weiß ich nicht.
Ja, Zeisig ist ein Vogel, stimmt.
Ja, Pfeifenzeisig, weiß ich nicht, Grasdackel. Wahrscheinlich ist das sowas wie ein Grasdackel. Gibt es ja auch als Beleidigung.
Ja, und gibt es denn wirklich? Ist das ein
Grasdackel gibt es nicht, nee.
Okay.
Das ist halt, sagt der Schwabe halt, wenn er irgendjemanden, das ist halt so ein kleiner Kläffer, ne?
Mhm.
Schnauze, du Grasdackel. Pfeifenzeisig. Zeisig ist ein Vogel. So. Adi fragt, war schon wieder. In einer alten Vrindfolge geht es kurz um Liebe und Sehnsucht. Dabei spricht Holgi von korrelierender Psychophil-Disposition in Bezug auf Holgis eingebildete größte Liebe. Google konnte nicht so recht helfen. Was ist eine psychische Fehldisposition?
Eine psychische Fehldisposition ist
eine Disposition ist so, wie man ist.
So, ja, man das ist einfach so, wie man Anlagen. Ist. Man genau. hat eine Anlage zu. Ja?
Genau,
eine.
Das ist eine Disposition. Und diese Anlage, die kommt daher, was in der Vergangenheit passiert ist. So, und
meistens,
es gibt halt Anlagen zu, weiß ich nicht was, Anlagen zu schlechten Zähnen. Und es gibt Anlagen zu, ich sag mal, Denkfehlern oder Fehlwahrnehmungen. Und das ist dann halt eine psychische Fehldisposition.
Genau, aber das ist meines Erachtens immer in Bezug auf einen Kontext.
Muss, ja? Klar.
Also eine psychische Fehldisposition kann in einem Kontext gut sein, in einem anderen schlecht. Wenn zum Beispiel jemand Krankenpfleger ist und er hat eine sadistische Disposition, dann ist das definitiv eine Fehldisposition.
Ja.
Oder wenn jemand, keine Ahnung, Lehrer ist, aber eine sehr unterwürfige Persönlichkeit hat, die wenig Durchsetzungskraft hat, dann ist das auch eine psychische Fehldisposition, muss aber in einem anderen Umfeld, zum Beispiel einem familiären Umfeld, kann das auch durchaus etwas sehr Gutes sein.
Klar. Also du kannst ja die Seele nur im Kontext betrachten. Ohne Kontext gibt's die nicht.
Ja, ja, aber also es gibt halt eben nicht sowas wie psychische Fehldisposition. Du hast irgendeine Disposition und die ist einfach nur für sich schlecht, ne?
Nee, die ist immer abhängig. Also mindestens ist der Kontext der Leidensdruck, den du dadurch empfindest.
Was ich auch total schön finde und sehr interessant ist, wie manche psychischen Pathologien sich mit den Jahren zu Erfordernissen der Gesellschaft entwickeln, wie zum Beispiel der Narzissmus.
Ja.
Vor 20, 30 Jahren war das noch eine Persönlichkeitsstörung und heute ist es eine Voraussetzung.
Total super alles, genau.
Ja.
Frage von Moritz. Ja. Überspringen wir, tut hier nichts zur Sache. Frage von Lukas. Ich möchte wissen, würdet ihr eine absolute Koryphäe, Autorität auf eurem Gebiet oder einem anderen aus Kunstwissenschaft etc. sein wollen, wenn der Preis dafür eine völlig exzentrische Persönlichkeit wäre?
Was heißt denn hier Preis? Also ich finde wirklich eine exzentrische Persönlichkeit ist etwas Wunderbares. Es geht mit einer großen inneren Freiheit einher. So etwas braucht man, um überhaupt eine Koryphäe auf seinem Gebiet sein zu können. Mhm. Ja, sei es Kunst, Wissenschaft, also gerade solche Dinge sind perfekt für exzentrische Persönlichkeiten. Mhm. Und ja, also für mich ist Exzentrik nichts Schlimmes. Ich bin selber sehr exzentrisch. Also
ich finde das auch nicht schlimm.
Nicht nach außen. Ich würde jetzt nicht mit so einem riesen Hut irgendwie in einer Talkshow sitzen oder so.
Da bezweifle ich aber auch, dass das wirklich exzentrik ist. Ich glaube, das ist einfach nur, weiß ich nicht, Masche, nee. Aufmerksamkeitserzeugung.
Ja, aber es kommt drauf an. Es gibt ja solche Personen wie Salvador Dali oder Lady Gaga oder so. Mhm. Ja, bei denen... Oder hier Nina Hagen, ja. Paradebeispiel. Denen kaufe ich das komplett ab. Da ist der äußere Ausdruck nur noch ein weiterer Layer auf ihre persönliche Exzentrik. Es gibt natürlich Menschen, die sich exzentrisch geben möchten.
Ja, genau. Ja, eben. Es gibt halt sehr, sehr viele Menschen.
Aber es ist nichts dahinter und du merkst das. Die machen das, weil sie irgendwie Anerkennung haben wollen. Und der Exzentriker zeichnet sich dadurch aus, dass ihm das am Arsch vorbeigeht. Der Exzentriker schert sich nicht um Konkurrenz, um so Ego-Probleme. Werde ich gemocht, werde ich nicht gemocht, sondern der macht einfach sein Ding.
Ja.
Also ihm ist wichtiger, seine eigenen Ideen durchzusetzen, als sich den Normen der ihn umgebenden Gesellschaft anzupassen.
Und dabei, also alle exzentrischen Menschen, die ich kennengelernt habe, also denen ich auch zubilligen würde, dass sie echte Exzentriker sind, haben das nie zum Schaden anderer gemacht. Das ist das Interessante daran.
Genau, ja.
Ich müsste jetzt wirklich lange überlegen, um zu finden, ob ich irgendwo Schaden erkenne. Nee, eigentlich nicht. Das ist ja super. Mehr Exzentrik. Oder heißt es Exzentrismus? Extrentizität.
Exzentrizität.
Mehr Extrentizität.
Ja. Genau.
Tanz. Der Alex fragt, habt ihr inzwischen einen Rotkreuzkurs gemacht oder immer noch ein schlechtes Gewissen?
Boah, hör mir bloß auf. Es passierte irgendwann Anfang Dezember, glaube ich. Da waren wir spazieren und plötzlich ein paar Meter vor uns fällt ein Mann hin und beginnt zu zucken. Wir nähern uns ihm, er hat Schaum vor dem Mund.
Oh.
Wir schauen uns an und wissen nicht, was zu tun ist. Es war an einem Sonntag, das heißt, es waren sehr wenige Menschen unterwegs. Und ich habe nur gedacht, scheiße, Mann, scheiße. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich reagieren soll. Ich war wie erstarrt, wir waren beide wie erstarrt, erstmal wie gelähmt, ja. Und ich habe dann Hilfe von der anderen Straßenseite geholt, einfach jemanden angesprochen. Das war so eine junge Frau, die zufällig im Fernsehen gesehen hatte, was man in so einem Fall machen könnte.
So ein Epileptiker, oder?
Ja, wahrscheinlich, ja, genau. Also wir konnten das sah halt schon aus wie ein epileptischer Anfall, aber man ist ja kein Fachmann. Ja. Man hat sowas ja auch nur einmal im Fernsehen gesehen oder so. Ja, jedenfalls haben wir dann den Notarzt gerufen und so weiter. Aber das war so eine Situation, nach der ich gedacht habe, oh Scheiße, ich möchte dieses Gefühl, hilflos zu sein, nicht nochmal haben. Und ich muss so einen Kurs machen. Aber dabei ist es dann auch geblieben. Also ja.
Ich habe auch noch keinen gemacht, weil ich nachlässig bin, weil ich keinen Handlungsdruck verspüre.
Ja,
ich glaube, das ist immer das Problem. Es gibt so viele vernünftige Dinge, die man machen könnte, sollte. Aber ohne einen ausreichenden Handlungsdruck, der von irgendwoher kommt, von außen oder von innen, wobei bei so einem Erste-Hilfe-Kurs ist es ja meistens von außen, macht man es nicht. Und dazu zählt sicherlich dieser Kurs. Mir ist übrigens auch neulich einer zusammengebrochen auf der anderen Straßenseite.
Aha.
Da sind wir dann auch hin. Also waren irgendwie auch, keine Ahnung, ich bin da rüber geflitzt, dann kam auch noch ein anderer Mann. Und das war halt einer, der war irgendwie, weiß ich nicht, was der hatte. Irgendwie sah aus, als hätte er vor vielen, vielen Jahren mal einen Schlaganfall gehabt. Und schleppt sich jetzt so mit Krücken durch die Gegend. Den haben wir dann nach Hause getragen, weil er nach Hause wollte. Und der wollte keine, auf keinen Fall einen Notarzt.
Ja, ja,
die können,
ja.
Die können einem alle nicht helfen, wie viel Zeit ich schon in Krankenhäusern verbracht habe. Ich dachte so, Alter, doch, die haben dir geholfen, sonst wärst du jetzt tot. Vielleicht ist es. Ja. Und dann haben wir den zu Hause abgeliefert. Dann habe ich nochmal die Bullen angerufen. Hab gesagt, hier, pass mal auf. Wir haben gerade hier einen hilflosen Mann in seine Wohnung verbracht. Der, also der macht nicht den Eindruck, als könnte er sich irgendwie auch nur in seiner Wohnung aufrechthalten. Kann man da irgendwas machen? Und die Polizistin sagte, kann man nicht. Das ist das Problem. Solange der bei Bewusstsein ist, also solange der bei Bewusstsein ist und einen normalen Eindruck macht, also geistig normalen Eindruck macht und sagt, er will keinen Arzt, kriegt er auch keinen Arzt. Und die sagte auch, die sagte wirklich, das ist ziemlich schlimm. Wir haben das täglich und man kann die Leute aber nicht zwingen, weil das nämlich ein so tiefgehender Grundrechtseingriff wäre, dass wir das nicht einfach so machen können, auch wenn es uns sinnvoll erscheint.
Ja, klar.
Ja, habe ich auch gesagt. Und was jetzt? Sagt sie, ja, können sie gar nichts machen. Die haben den zu Hause abgeliefert, können jetzt hoffen, dass es dem gut geht.
Okay.
Krass, ne?
Ja.
Alles klar, es ist dann so eine schwierige Balance zwischen helfen und entmündigen, ne? Ja. Marcel fragt, ob ich inzwischen einen Laserdisc-Player habe, weil ich mich vor vielen Jahren mal für einen Laserdisc-Player begeistert habe. Habe ich nicht. Ich habe eine Laserdisc geschenkt gekriegt, aber ich habe noch kein so ein Gerät, um die Dinge abzuspielen. Ich weiß aber auch gar nicht, ob man das, ob ich ein Gerät hätte, wohin ich das Bild senden könnte. Ich vermute mal, dass da ja gar kein, also so ein Laserdisc-Player, da werden ja Kabel hinten dran sein, die an moderne Fernseher gar nicht mehr dran passen, oder? Du weißt gar nicht, worum es geht.
Laserdisc, what the fuck?
Kennst du nicht? Nee. Große CDs, echt große CDs, so in Schallplattengröße.
Nee, kenne ich wirklich
auf denen
nicht.
Filme sind.
Ganz im Ernst, keine Ahnung.
Also praktisch Riesen-DVDs, das war mal Hotshit. Das war mal Hotshit früher, also das,
Oh, warte mal, war das so 1996, 97, diese Zeit?
Glaube ich nicht, das müsste eigentlich sogar noch früher gewesen sein.
Noch früher, okay.
Aber riesengroße Scheiben waren das und da waren dann Filme drauf. Eigentlich cool. Also sieht halt besser aus im Regal so. Ne? Wie Schallplatten sehen ja auch besser aus als CDs.
Ja.
Naja, alles sieht besser aus als CDs im Regal. Martin fragt, du hattest in einer NSFW-Folge, also er fragt mich, mal erwähnt, dass du den Einbeinigen geschenkt bekommen hast. Nun frage ich, wer oder was ist der Einbeinige? Ganz einfach, der Einbeinige, der ist nichts, der Einbeinige war derjenige, der immer dann, wenn ich eine Radiosendung moderiert habe, am Telefon saß und Anrufe entgegengenommen hat. Und da ich jetzt nicht mehr beim Radio moderiere, nimmt da auch keiner mehr Anrufe entgegen, wenn ich eine Sendung moderiere. Ja. Keine Ahnung, was der Einbeinige jetzt macht, im Kreis laufen oder so, was man halt macht als Einbeiniger. Ne?
Ja, die Frage kam aber auch schon total oft.
Thomas.
Also allein zu meiner Zeit schon zweimal.
Zu meiner Zeit. Zu meiner Zeit waren die Fragen noch anders. Thomas fragt, wenn das Auto ein asoziales Verkehrsmittel ist, welche Verkehrsmittel sind denn dann die sozialsten oder anders gefragt, welche fördern die Sozialkompetenz am meisten?
Da denke ich an diese Karussells, wo sich so Tassen drehen, weißt du? Wo du ständig mit neuen Menschen in Kontakt kommst. Aber es ist ja kein Fortbewegungsmittel.
Kommt drauf an, wo du hin willst. Nein, ich will im Kreis. Hey, hier waren wir schon super. Mal. Hier waren wir schon wieder schon mal.
Vierersitze in Zügen. Gibt es etwas Schlimmeres? Das ist doch der absolute Horror.
Ja, das ist der absolute Horror. Aber es ist nicht asozial.
Nein, das ist schon Gegenteil. Es ist
halt, genau.
Asozial.
Es ist halt schon ein
Sozialität fördern.
Genau.
Ja.
Und das tut's ja irgendwie auch. Das Problem ist, dass man meistens selbst asozial ist, wenn man sich da hinsetzt.
Wow.
Im Sinne von, verpisst euch, ich will mit euch nichts zu tun haben.
Ja. Ja, und dann sitzen da so vier angespannte Menschen, die in so einem Kokon aus Abwehrhaltung gefangen sind, starren sich finster an.
Ja.
Also, ich weiß.
Also, wenn
nicht.
Ich mir das so angucke, ich bewege mich ja nun mit allen Verkehrsmitteln, inklusive Füße. Da, wo am meisten, wie nennt man denn das, am meisten Rücksicht auf die anderen genommen wird und wo am wenigsten, zumindest in meiner Wahrnehmung, sich am wenigsten bis auf die Zähne bekämpft wird, ist halt Fußgänger und Fahrradfahrer. Also wenn Fahrradfahrer sich irgendwie in die Quere kommen, also so erlebe ich das jedenfalls, wenn Fahrradfahrer sich irgendwie in die Quere kommen, dann geht es meistens mit einem, oh, Entschuldigung, und alles, nichts passiert, schönen Tag noch, über die Bühne. Wenn Autofahrer sich in die Quere kommen, ist halt immer direkt, du Arschloch, ich hau dir auf die Fresse! Oder irgendwie sowas. Das ist halt, ja. Also ich finde beim Fahrrad, zumindest von allen schnelleren Verkehrsmitteln, das Sozialste. Und Motorradfahrer untereinander sind auch gut. Mhm. Also wahrscheinlich alle Verkehrsmittel, bei denen man nicht vom Verkehrsgeschehen durch irgendeine Kapsel entfremdet wird. Vielleicht ist das die ja. Antwort. Jetzt fliegen hier Möwen rum. Auch schön.
Möwen? Hm?
Ich sehe wahrscheinlich von der nahen Müllkippe. Weil ich
Vorführvögel.
Eben Krähe. Bitte was?
Die Vorführvögel.
Vorführvögel?
Das war
ich dachte, du würdest jetzt Möwen explizit als Vorführvogel.
Nein.
Ja. Ja, das sozialste Verkehrsmittel. Die S-Bahn mit Sicherheit nicht. Weil da wirst du schon von Idioten am Aussteigen gehindert.
Stimmt es eigentlich, dass die erste Klasse der S-Bahn von Fußballfans als Urinal benutzt wird und sonst gar nicht?
Keine Ahnung, wir haben keine erste Klasse hier in der S-Bahn.
Ach so, okay.
Also weiß ich nicht, aber würde mich nicht wundern, weil eine S-Bahn eine erste Klasse ist irgendwie seltsam. Also
ja.
Wobei, weiß ich gar nicht, ob der ist eigentlich gar nicht so seltsam. Es gibt auch S-Bahn-Verbindungen, also, da bist du eine Stunde unterwegs und da willst du vielleicht wirklich in der ersten Klasse sitzen, weil da einfach was mehr Platz und Ruhe
ist. Ich habe das so in Erinnerung. Ich meine, also S-Bahn kenne ich halt nur aus Köln, weil ich da länger mal gewohnt habe. Und ich meine, dass da immer am Ende eine erste Klasse war. Aber die wurde wirklich von niemandem benutzt.
Die kostet halt das Doppelte und macht keinen großen Unterschied für kürzere Strecken. Ja. Nee, erste Klassen haben wir hier nicht in der S-Bahn. Also wir haben noch nicht mal eine zweite Klasse in der S-Bahn. Die ganze S-Bahn ist eine dritte Klasse. René fragt, ist euch schon mal in diesem etwas seltsamen Stadium zwischen ganz müde und richtigem Schlaf eine wirklich gute Idee gekommen, die ein Problem löst oder eine Lebensfrage beantwortet? Falls ja, wie merkt ihr euch den Gedanken bis morgens?
Ja, also ich kann nicht behaupten, dass es in dieser Phase zwischen Einschlafen und noch Wachsein passiert ist, aber Träume sind für mich ganz konkrete Problemlöser. Mhm. Tatsächlich. Sie sind eine riesengroße Inspirationsquelle. Es tauchen immer wieder Messenger auf, die irgendwelche Lösungen zuflüstern. Mhm. Natürlich, die kommen aus meinem eigenen Kopf, ja, aber drücken sich im Traum eben durch konkrete Personen aus.
Das hätte ich ja auch mal gerne.
Und sie bringen mich auf Ideen. Zum Beispiel,
krass.
Als Game of Thrones neu rauskam, war das einfach voll nicht meine Serie, weil wie aus demselben Grund wie du, also Männer mit Fellen bedeckt, so interessiert mich halt nicht, ja. Und dann habe ich aber immer wieder Szenen aus Game of Thrones geträumt, also so, obwohl ich die Serie nicht geguckt habe, immer wieder und immer wieder. Und das hat mich so hineingezogen in den Strudel dieser Serie, dass ich dann doch reinschauen musste und dann konnte ich auch nicht mehr aufhören, ja, dann war ich hooked. Und auch solche Situationen, also im Traum habe ich oft Erlebnisse gemacht, die für mich wichtig gewesen wären im Wachleben, die ich im Wachleben aber nicht machen konnte. Zum Beispiel Erlebnisse, wo ich meine Angst überwinde und etwas tue. Und nach dem Aufwachen ist es wirklich so, als hätte ich diese Erfahrung gemacht, als hätte ich mich überwunden. Mhm. Und in meiner Psyche hat sich dann tatsächlich etwas verändert, als wenn es ein wirkliches Erlebnis gewesen wäre.
Wow.
Also ich habe wirklich eine ganz enge Beziehung zu meinen Träumen und gucke auch, wie sie mir helfen können oder manchmal bringen sie mich auch einfach nur auf eine Idee, wenn ich eine Szene schreibe für mein Buch oder so.
Nee, also das habe ich noch nie erlebt. Also wirklich,
ich glaube,
nicht.
Das ist
gute
aber
Ideen, gute Ideen, Problemlösungen und sowas, die kommen mir nur, wenn ich wach bin. Wenn ich wenig Termindruck habe, darum habe ich auch seit einem halben Jahr keine guten Ideen gehabt. Also wenn ich wach bin, wenn ich wenig Termindruck habe und wenn ich rede, am besten mit jemandem rede. Aber im Traum und in diesem Dämmerzustand noch nie, nee.
Ja, vielleicht ist das auch Ausdruck meiner Einsamkeit und Isolation, dass ich aus Mangel an Gesprächspartnern eben diese engen Beziehungen zu meinen Träumen pflege. Das kann ja auch durchaus sein. Aber ich glaube, das ist auch eine Einstellungssache. Ich mache diesen Traumquatsch wirklich schon seit Jahrzehnten, dass ich wirklich ganz genau hinhorche, was da war und mir alles aufschreibe und dann damit nachher arbeite und so. Also der Traum, der begleitet mich einfach so durch den Tag und ich habe den so oft im Unbewussten drin oder immer so als Parallelspur am Laufen, dass ich gelernt habe, mir meine Träume zu merken, mich an sie zu erinnern und sie entsprechend zu verarbeiten. Das ist eine Frage der Praxis, wirklich. Wenn man es macht, dann kommt das, und wenn man es nicht
macht. Aber ich träume ja immer nur total absurdes, krasses Zeug. Also entweder so James Bond, Indiana Jones Abenteuergeschichten oder halt vollkommen absurden Kram.
Ja, aber dann ist es
auf Sachen klettern und
dann ist es aber eine Interpretationsleistung deines Gehirns, müsste es dann sein oder könnte es sein, in diese Sinnlosigkeit eben doch einen Sinn zu bringen.
Also mich zu fragen, warum ich denn James Bond sein will.
Ja, genau. Oder irgendwelche Metaphern erkennen, die du dann in Verbindung bringst mit Kernproblemen deines Lebens oder so.
Ja, das hat viel. Kernprobleme meines Lebens kenne ich ja alle. Also es ist jetzt nicht so, dass irgendwie groß was Neues dazugekommen wäre in der letzten Zeit.
Ja, nee, also wenn es dich nicht anspringt, dann war es halt nicht.
Aber finde ich schon cool. Ich kann mir das mit dem auch überhaupt Träume merken und so, das schaffe ich gar nicht. Mhm. Also es ist in dem Moment, wo ich drüber nachdenke, ist es schon weg.
Ja. Ja, schade. Ja, also ich kann alle nur ermuntern, mit ihrem Traumleben eine Verbindung einzugehen. Das ist wirklich sehr bereichernd.
Hast du eine Strategie, wie du das machst? Also wachst du auf und murmelst dann sofort irgendwas in einen Rekorder oder schreibst du das dann auf? Oder also wie hältst du das fest?
Also ich habe erstens den riesengroßen Vorteil, dass mich kein Wecker weckt und dass ich nicht aufstehen muss.
Ja, das ist
das
gut.
Heißt, ich kann in einen Traum hinein aufwachen und so ein bisschen wie in so einer Lache mich darin rumwälzen.
Ja.
Ich lasse das immer wieder durch meinen Kopf hindurch, so die Bilder. Also ich versuche sie einfach festzuhalten oder sie nochmal zu wiederholen, so wie man Vokabeln halt lernt. Nochmal den Handlungsablauf. Genau, ich versuche so schnell wie möglich eine Geschichte aus den einzelnen Szenen zu basteln, weil ich mir Geschichten besser merken kann als Einzelbilder.
Mhm.
Das ist ja sowieso das, was das Gehirn dann macht. Im Grunde macht das ja alles keinen Sinn. Das bist du ja selber, der da diesen Sinn hineinbringt und diese zeitliche Struktur da hineinbringt.
Mhm.
Also ich versuche irgendwie eine halbwegs stimmige Geschichte daraus zu bauen, die dann auch als Erinnerungsstrang oder sowas dienen kann. Und ich mache sowieso rituell jeden Tag erstmal meine Morning Pages, meine Morgenseiten, von denen ich schon mal erzählt habe.
Ja.
Das ist eine Technik, um alles, was dein Bewusstsein belastet, abzuwerfen. Das heißt, ich tippe wie wild und da schreibe ich oft auch meinen Traum auf. Und manchmal führt mich das Gedankenmachen über den Traum zu anderen Gedanken und so weiter. Und dann spinne ich mir das in einen bunten Strauß zusammen und dann ist auch schon vorbei.
Ja.
Aber ich muss es halt sofort machen.
Mhm.
Manchmal kommt es aber auch vor, dass ich morgens den Traum vergesse und dann, wenn ich mich mittags nach dem Essen wieder hinlege, kommt er wieder. Also da steigt so eine sanfte Ahnung auf und ich pack sie dann und hab dann wieder den Traum im Kopf. Also
nee, das habe ich auch noch nicht gemacht.
Szene.
Also meistens ist es dann weg. Also ganz selten kommt es vor, dass ich mit einem bestimmten Gefühl aufwache, dass ich dann rübergerettet bekomme in den Tag, also in den Wachzustand. Aber ja, naja. Tja, der Franz fragt, ist es ein Tabu, über Geld, Einkommen zu sprechen und wenn ja, warum?
Warum? Ja, weil es die hässlichsten Gefühle in Menschen weckt.
Ja.
Entweder so herablassendes Mitgefühl oder Neid oder sozialer Vergleich und niemand möchte doch Objekt von sowas sein.
Also naja, wir sind halt eine sehr sozial neidische Gesellschaft.
Ja.
Warum wir das sind, weiß ich gar nicht. Keine Ahnung, wer dafür verantwortlich ist. Das ist bestimmt auch historisch begründbar irgendwo.
Mhm.
Ich könnte mir vorstellen, dass es auch wirklich sehr gute Theorien darüber gibt, warum wir so sozial neidisch sind. Ja, und das macht's halt schwer. Also wenn du sagst, ich verdiene mit dem, was ich mache, viel Geld, weckt das halt Begehrlichkeiten bei anderen, die sich denken, das hat er gar nicht verdient.
Ja, und genau.
Und fangen sie halt an, dir auf den Sack zu gehen. Das ist die eine Seite. Und dann natürlich, die Reichen haben natürlich ein starkes Interesse daran zu verschleiern, wie reich sie wirklich sind. Mhm. Weil das im Zweifelsfall für Unruhe sorgt.
Ja.
Ja, und darum redet man nicht drüber. Also das ist, wäre halt schön, wenn man es könnte, wenn man einfach sagen würde, so, pass mal auf, meine Fixkosten sind 2500 Euro im Monat, das heißt, ich muss mindestens 5000 verdienen, um über die Runden zu kommen. So, wenn du sowas irgendwo hinschreiben oder sagen würdest, dann, also wenn ich sowas twittern würde, ich wüsste, was los wäre. Geldsacke. Weißt du? Es ist schwierig, es ist wirklich schwierig. Darum habe ich auch so Probleme mit solchen Systemen wie Patreon zur Finanzierung unseres Schaffens hier.
Ja, weil das so transparent ist.
Weil das so transparent ist. Und ich hätte halt, also ich weiß nicht, ich bin sicher, es gibt genug Leute, die mir nicht mal einen Euro für das gönnen, was ich tue. Und das wäre dann nur noch mal Wasser auf deren Mühlen. Und ich habe halt keine Lust, mich mit diesen ganzen Arschlöchern auseinanderzusetzen. Das nervt halt, weil das ist so völlig sinnlos.
Ja.
Das ist halt genauso, es sind halt am Ende sind es halt auch bloß Trolle, die irgendwo die Kommentarspalten voll kotzen für nix. Mhm. Und das machen sie dann halt, da finden sie dann halt wieder einen Anlass, über dich herzufallen. Weil sie suchen ja auch immer einen Anlass. Und das finde ich echt ein bisschen schade. Ich glaube, in Norwegen war das, wo jedermanns Steuererklärung öffentlich ist.
Ach, echt?
Finde ich zum Beispiel super. Kannst du einfach gucken, wie viel verdient der eigentlich. Aber ich weiß nicht, ob es überall in Norwegen ist. Ich kenne ja nur Nordnorwegen. Da scheint mir auch die Konsummöglichkeit kein Wert an sich zu sein. Und das ist es bei uns ja dann doch. Mhm. Also bei uns bist du ja, je größer deine Konsummöglichkeiten sind, desto mehr zählst du ja irgendwie, auch in den Augen anderer. Je größer deine Wohnung ist, je mehr, weiß ich nicht was, je größer deine Fotoausrüstung ist und so, dafür wirst du dann bewundert. Du wirst ja kaum dafür bewundert, dass du ein geiles Foto gemacht hast. Du wirst ja eher dafür bewundert, dass du eine 5000 Euro Ausrüstung hast. Das finde ich immer ein bisschen schade. Ja, darum reden wir da nicht drüber. Obwohl es helfen würde, weißt
du? Ja, ist ja auch es so, würde so oft, ich wollte es gerade sagen.
Angenommen, du hast Fixkosten von 2500 Euro im Monat, hast aber nur Einnahmen von 3,5 und krebst immer auf dem letzten Loch und kriegst auch die Fixkosten nicht gesenkt, warum auch immer. Wäre ja schön, wenn du sagen könntest, hier, passt mal auf, Leute, ich brauche jeden Monat 1000 Euro, sonst muss ich irgendwie, weiß ich nicht, was machen. Ich glaube, dass das sehr hilfreich wäre. Aber in dem Moment, wo du sagst, also ich meine, alleine erinnere dich mal dran, das gab mal irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, was das war, irgendwessen Laptop war kaputt und dann hat irgendjemand so eine Spendenaktion gestartet auf, ich weiß gar nicht mehr, was das war, das ging dann auch über Twitter hier, war das, ist schon ein paar Jahre her, halt, ja, MacBook kaputt, ja komm ey, der hat so viel für uns getan, ja, der ist immer so lustig oder weiß der Geier was, wir sammeln jetzt einfach, damit er sich ein neues MacBook kaufen kann. Mhm. So, und dann hat halt jeder irgendwie einen 10er, einen 20er oder sonst was gegeben und am Ende kam dann irgendwie, keine Ahnung, 1500 Euro rum, dann konnte er sich ein neues MacBook kaufen. Finde ich toll. Und das parallel dazu ist dann so eine völlig gehässige, asoziale Blase hochgekocht, die gesagt hat, ja, da reicht ja auch ein billiger Rechner, was bildet der sich überhaupt ein, wer er ist? Wo ich immer denke, was wollt ihr Arschlöcher? Das ist doch nicht euer Problem. Wenn euch das nicht passt, dann gebt halt nichts dazu. Sowas passiert halt ständig. Immer wenn es irgendwie um Geld geht, findest du mit Sicherheit einen, der es dir aufs Brot schmiert und versucht, einen Mob anzutreiben, um dir das Leben schwer zu machen. Das ist sowieso sowas. Mich hat einer von der DigiGuess in der Schweiz, also von der Digitalen Gesellschaft Schweiz, sind auch so Bürgerrechtler, auf dem Kongress um ein Statement gebeten, so, weil der gerade so ein kleines Testimonial. Was wünschst du dir vom Internet oder so ähnlich? Und mir ist spontan echt nichts Besseres eingefallen, als zu sagen, ich wünsche mir, dass wir alle, und da nehme ich mich nicht aus, dass wir alle es schaffen, unsere Gehässigkeiten woanders hin zu kanalisieren, wenn wir sie denn unbedingt kanalisieren müssen. Bloß nicht ins Internet.
Ja,
das fände ich toll. Mhm. Diese ganze unterschwellige Gehässigkeit, die da immer unterwegs ist. Wenn es wenigstens offen wäre, weißt du, wenn wenigstens jemand hingehen würde und sagen, Alexandra, ich halte dich für ein Arschloch. Ja, so wenigstens mit hochgeklapptem Visier irgendwie kämpfen. Aber ja. Es ist ja immer alles so unterschwellig, so süffisant, so mit Seitenhieben. Das kotzt mich so sehr an, das kannst du dir überhaupt nicht vorstellen. Also entweder sollten wir stets geradeaus sein oder es vielleicht ganz lassen. Mhm. Ich habe noch nicht rausgefunden, wie ich das hinkriege, aber ich arbeite dran. Das nächste. Daniel hat gerade einen Film gesehen, in dem ein Anwalt sehr erfolgreich ist und jeden Abend feiern und saufen geht. Jetzt stellt sich für mich die Frage, geht das wirklich oder ist das nur eine Hollywood-Illusion? Also wenn ich jeden Abend etwas trinken gehe und spät nach Hause komme, bin ich auf lange Sicht nicht wirklich leistungsfähig.
Ja, ist eine Hollywood-Illusion.
Ist die Frage, wie alt der Anwalt ist.
Ja, vielleicht ist das genau ein junger Hüpfer und vielleicht geht er auch nicht jeden Tag saufen, sondern nur jeden zweiten. Vielleicht darf er selber bestimmen, wann er zur Arbeit kommt.
Ja.
Dann geht das schon. Wenn er auch noch ein gutes Fitnessprogramm dazu macht.
Nicht mal, ist nicht mal nötig. Also wenn ich mir überlege, wie ich, wie alt war ich? Warte mal, 98, so mit 25, 26, 27, da war ich jedes Wochenende richtig hart feiern. Also richtig hart. So volle Möhre dreckig gegeben, geschmissen, gezogen, gedrückt, geraucht, geschluckt. Alles, was man mit G macht, mit der Vorsilbe G machen kann, was irgendwie ungesund ist, habe ich gemacht. Von Donnerstag bis Sonntag. Volle Möhre. Und bin dann wieder arbeiten gegangen. Und wenn der Anwalt jung genug ist, keine Ahnung, wann der sein, das ist ja in Amerika, haben die ja eine andere Ausbildung zum Anwalt. Wenn der jung genug ist, finde ich das durchaus plausibel. Also bis Ende 20 kann man sowas, glaube ich, locker reißen, auch ohne Fitnessprogramm. Dann siehst du mit Ende 30 halt aus wie ich, ne? Und fühlst dich vor allen Dingen auch so. Aber hey, das ist halt der Preis. Ich glaube, das geht. Die Illusion ist, wenn der Typ 40 ist, das geht nicht. Wenn ich mir überlege, ich würde so feiern gehen noch mal. Alter Vater. Ich würde das gar nicht können. Ich würde vorher einschlafen.
Ja.
Eigentlich will ich ja nur pennen. Aber geht ja nicht. Eine Frage von Gerd an mich. Vor längerer Zeit habe ich mal eher durch Zufall einen Bücherblumen mit dir gehört. Dabei fiel mir auf, dass du einen sehr angenehmen Vorlesestil hast. Vor dem Hintergrund, dass du bald bei Radio Fritz aufhören wirst, die Frage ist von Anfang des Jahres, letzten Jahres, könntest du dir vorstellen, auch als Hörbuchvorleser zu arbeiten? Kann man damit überhaupt nennenswert Geld verdienen?
Wieso ist das eine Frage an dich und nicht an uns beide? Ich will Hörbücher lesen. Ich will.
Ja, aber ich kann besser, ich kann viel toller vorlesen wie du.
Ja, das musst du mir ja schon beweisen.
Das hat der Gerd gesagt und der wird's ja wohl wissen.
Der Gerd nimmt mir Bezug auf deine Sendung. Also los, beantworte.
Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob ich mir das vorstellen kann. Ich habe mir das noch nie vorgestellt, als Hörbuchvorleser zu arbeiten.
Ich habe mir das vorgestellt.
Könnte mir so, sicherlich und vorstellen.
Bitte, wenn ihr wisst, wo man so etwas machen kann. Schreibt mir. Ich will das unbedingt machen. Ich will sprechen. Irgendwo in ein Mikrofon hinein. Ich kann alles lesen. Alles.
Das Einfachste wäre wahrscheinlich, es einfach mal zu machen. Na, ist auch schwierig, damit verletzt du Urheberrechte. Also ich weiß nicht, ob ich das könnte. Ich weiß gar nicht, ob ich so lange durchhalten würde, weil du machst ja dann schon so, was weiß ich, 4, 5, 6 Stunden am Tag liest du davor. Und ich weiß nicht, ob ich das durchhalten würde, die ganze Zeit bei einem einigermaßen akzeptablen Tempo zu bleiben und ob meine Stimme das mitmachen würde und so, weiß ich nicht. Habe ich aber noch nie drüber nachgedacht. Also ist jetzt nicht was, was jetzt mein Berufswunsch wäre, so wie bei dir. Also ich würde das gerne machen, voll gern. So geht's mir nicht. Finde ich Synchronsprechen cooler.
Ja, Synchronsprechen ist super. Ich kann das auch für Kinder machen.
Aber ist halt auch schwer reinzukommen. Also es ist auch so eine sehr
hermetische. Wie fängt man das an, wenn man so etwas
hermetische, hermetische, quasi mafiöse Szene ist es.
Ja, so habe ich mir das vorgestellt.
In der natürlich sehr viele Schauspieler unterwegs sind, auch ausgebildete Schauspieler, weil so viel, wie es Schauspieler gibt, wird ja gar nicht geschauspielert. Die sind da unterwegs und verdienen da ihr Geld. Dann ist also du kommst da rein, wenn du Leute kennst, die da schon drin sind und was zu sagen haben und wenn du denen in den Arsch kriechst. Ganz einfach. Aber das ist so ein ganz, ganz klassischer Vitamin-B-Job, den du auch, das gibt halt keine wirkliche Qualifikation, die du dir dokumentieren lassen könntest irgendwie. Also ja, es gibt halt nicht so das Synchronsprecher-Diplom. Im Grunde kann das erstmal jeder Depp. Und während du es machst, trennt sich dann die Spreu vom Weizen. So, und wenn du dann jemand bist, der es gut macht, und gut heißt schnell, und nicht so viele Versuche brauchst, um so einen Take fertig zu kriegen. Wenn du jemand bist, der es gut macht, wirst du halt immer wieder gebucht. Weil das sind sehr, sehr knappe Stundenpläne, die die haben. Also die arbeiten sehr, sehr schnell in diesem Synchronbereich. Darum ist das auch oft so schlecht. Insbesondere die Synchronbuchproduktion ist ja sehr schlecht in Deutschland und das liegt halt auch an der Zeit und am Geld, was da investiert wird. Das heißt, wenn du gut bist, wirst du immer wieder gebucht, weil sie einfach sich darauf verlassen können, okay, wir kriegen auch unser Tagespensum durch und müssen nicht ständig bei Verhasplern und sonst was hängen bleiben und so. Also ich habe es mehrfach versucht, ich bin da nicht sauber reingekommen. Obwohl ich Leute kannte, okay, die ich auch mochte, also denen ich noch nicht mal in den Arsch kriechen musste. Jo. Naja. Aber Hörbücher vorlesen, ich weiß nicht. Ich bin ja selber kein großer Freund von Hörbüchern. Ich mag das nicht, Bücher vorgelesen zu bekommen.
Oh Gott, ich habe letztens eine furchtbare, also wirklich, mir war das nicht klar, dass das eine Praxis ist. Hörbücher kürzen, was zum Teufel. Ja, es gibt ja dieses tolle Buch, das gerade rauskommt.
Freundin von mir macht das.
Nicht im September oder so, ja, letzten Jahres. Das heißt Kress von Alyosha Brell. Mhm. Das handelt von einem sehr seltsamen Studenten, der voller Menschenhass ist und mit einer wahnsinnigen Überheblichkeit durch die Welt geht und mit niemandem was zu tun haben möchte und der unterhält sich mit einem Tauberich auf seinem Balkon und füttert ihn mit seinen Multivitamintabletten. Lauter so geile Sachen, wo du denkst, Mann ey, das gibt dieser Figur richtig Fleisch. Also wenn du es so liest. Und ich habe mir das Hörbuch mal besorgt und in dieser Hörbuchversion sind all die guten Sätze rausgestrichen worden. Das Ding wurde sozusagen runtergekürzt auf den Plot,
ja,
der verglichen mit der Charakterstudie total uninteressant ist, also verhältnismäßig. Und wo da der Gewinn liegen soll, weiß ich echt nicht. Also
ich denke mal, dass die
für mich ein Schock.
Ich denke mal, dass die Verlage davon ausgehen, dass jemand, der es sich anhört, auf die Charakterstudie gar nicht so großen Wert legt. Weil also ich zumindest nicht glaube, dass eine Charakterstudie, also eine literarische Charakterstudie, sich einfach so vorlesen lässt. Ich glaube nicht, dass das geht. Ich glaube, da muss man mit seinem eigenen Tempo rein, da muss man zurückblättern können, da muss man Pausen machen und nachdenken können und so. Und ich bezweifle, dass das geht, wenn man es vorgelesen kriegt.
Ja, und eine ganz praktische Seite hat das ja auch noch, die müssen das Buch auf 4 CDs kriegen oder so.
Ja? Ah, nee, das nicht unbedingt, das ist, also kriegst du es.
Das ist ja so ein praktisches Format.
Es gibt ja auch so 10 CD-Ausgaben und es gibt so Volltext-Ausgaben.
Ja, für solche Riesendinger, ne? Aber so das Standard ist zwischen 2 und 4 CDs und man versucht da halt zu kürzen, wo man kann. Und leider geht dabei genau das verloren, wofür ich Bücher lese. Ich lese keine plotbasierten Bücher. Ich hasse das. Das interessiert mich gar nicht. Naja.
Ja, das ist eine Freundin von mir, die, ich weiß gar nicht, ob die das immer noch macht, die hat Hörbücher gekürzt. Also Bücher für Hörbücher
in Ausgaben
editiert. Und die sagte, das fand ich sehr lustig. Ich meinte, Wolfgang Holbein ist immer das Einfachste. Da weißt du direkt von Anfang an, kannst 50% rausstreichen, weil es für die Geschichte vollkommen wertlos ist.
Ja. Okay.
Super. Aber genau das sind ja plotbasierte Literatur. Da gibt's ja, das ist ja Popcorn-Literatur eigentlich. Ja. Eine spannende Geschichte von A bis C, von Anfang bis Ende erzählt wird, wo man gut dabei bleibt und so. Ja. Tobias fragt, wart ihr schon einmal hypnotisiert oder in Trance?
Nee, war ich noch nicht. Und ich habe auch kein Interesse daran.
Ich auch nicht. Und
vielleicht
ich
habe, so eine Rückführung.
Ja, genau, so Quatsch. Wo man dann in seine früheren Leben Einblick erhält.
Genau.
Uiuiuiuiui. Nee, bin ich nicht, habe ich nicht. Diese ganze Showscheiße, die da passiert, halte ich auch für gefährlichen Kokolores. Weil er Leuten suggeriert, es gäbe sowas wie Wiedergeburt und so ein Quatsch. Mhm. Also das heißt, ich finde alle Religionsverbreitung schlimm und diese Rückführungshypnose ist letztendlich auch nichts anderes.
Ja, wobei so Wiedergeburt kommt, das ist harmlos, weißt du, das kannst du nicht einsetzen.
Naja, es ist aber, meine Maxime oder Devise ist ja, wer bereit ist, den einen Quatsch zu glauben, ist irgendwann auch bereit, jeden anderen Quatsch zu glauben. Darum finde ich das von Anfang an problematisch. Also während den Anfängen Ding ist das bei mir im Kopf so. Gleichwohl gibt es Hypnose in der Psychotherapie, die, was ich so mitbekommen habe, auch recht erfolgreich ist. Mhm. Insbesondere um so ja, wenn es um Ängste geht, ne, so den Mülleimer, den Deckel des Mülleimers deiner Seele hochzuheben und so. Also dafür soll das ganz gut sein. Und Trance, nee. Also wüsste doch nicht, wie ich mich da hinschütteln könnte, in Trance zu geraten. Nee, haben wir nicht. Können wir nicht. Jonas fragt, warum verheimlichen Menschen schwere Krankheiten? Würdet ihr auch geheim halten, dass ihr zum Beispiel Krebs habt? Also ich nicht.
Du würdest es nicht verheimlichen?
Nö. Ich würde damit nicht hausieren gehen. Ich habe Krebs. Hier, guck mal, ich habe Krebs. Wobei, vermutlich würde ich sogar hingehen und es dokumentieren. Aber das ist wieder ein ganz anderer Ansatz. Da geht es ja jetzt eher so um das Alltagsgespräch. Ne?
Also, ich sehe da irgendwie die Gefahr der Selbststigmatisierung und hätte Angst, dass ich dann von Menschen nicht mehr normal behandelt werde.
Mhm.
Beispiel, ich war mal an einer Depression erkrankt, das hat 2 Jahre gedauert und in dieser Zeit habe ich versucht, das mit Leuten, mit Bekannten zu besprechen und ich habe lauter schlimme Sachen zu hören bekommen. Zum Beispiel sowas wie, weißt du, ich kann dir eigentlich nicht helfen und deswegen brechen wir den Kontakt besser ganz ab.
Ja.
So ein Zeug, weißt du? Und darauf war ich nicht vorbereitet.
Mhm.
Ich war nicht vorbereitet auf die asoziale Hilflosigkeit oder die hilflose
Asozialität.
Asozialität, genau, der Leute. Und bin dann noch tiefer in ein Loch gefallen, weil ich nicht nur depressiv war, sondern auch noch verlassen, allein in dieser Situation, wo ich gerne einfach sowas gehört hätte wie, weißt du was, dann haben wir eben ein Jahr lang keinen Kontakt, wenn das dein Wunsch ist oder so, oder wenn du nicht dazu fähig bist, aber meld dich mal wieder, wenn du kannst oder so. Sowas hätte ich halt gerne gehört. Und ich habe es total bereut, also damals habe ich es total bereut, das überhaupt einer Menschenseele erzählt zu haben.
Mhm.
Wie das heute wäre, weiß ich nicht. Wahrscheinlich, also ich gehe jetzt damit hausieren, ja. Also jetzt gerade in diesem Moment gehe ich mit dieser Depression hausieren.
Mhm.
Und ich tue das, weil ich das für wichtig halte.
Mhm.
Weil ich es wichtig finde, anderen Menschen zu zeigen, dass sie nicht allein sind und dass man darüber sprechen kann, dass man auch über diese unangenehmen Sachen sprechen kann,
ja,
wie dass man Angst hat, in soziale Abseits zu geraten und so weiter.
Genau.
Aber das ist wiederum, ich kann das, weil es hinter mir liegt. Ich weiß nicht, ob es genauso einfach wäre, wenn ich jetzt direkt davon betroffen wäre.
Mhm. Ja, ich könnte das. Also ich habe ja die schwerste Krankheit, zumindest seit ich öffentlich wirke, die schwerste Krankheit, die ich hatte, war die Augenthrombose, die ich vor 2,5 Jahren ungefähr hatte. Und ich fand das gut, darüber zu reden, einfach um auch immer präsent zu halten, dass es auch das gibt. Und was für Probleme das bereiten kann und so. Also ich finde das sehr wichtig, weil ich, und gerade bei sowas wie Depression, das ist ja ein sehr schönes Beispiel, ich finde da drüber zu reden, offen darüber zu reden, ist 1000-mal wertvoller und 1000-mal sinnvoller als jedes Huiuiuiui, Inklusion, Gelaber in irgendwelchen Social Networks oder in irgendwelchen Diskussionsrunden oder sowas, weil das ist immer nur abstrakt. Ja, dieses ganze Inklusionsgequatsche ist immer so abstrakt wie nur irgendwas. Wenn dann aber jemand kommt, der sagt, hier, ich habe das, ja, und so gehe ich damit um, was auch immer es ist, so und so gehe ich damit um, hier ist die Möglichkeit für dich auch so und so damit umzugehen. Wie auch immer. Aber alleine dadurch, dass ich es präsent mache, ja, einfach stets und ständig darauf hinweise, das gibt's auch. Ja, diese Leute laufen auch auf der Straße rum. Mit denen müssen wir auch interagieren und die haben auch bestimmte Bedürfnisse. Dafür finde ich das halt sehr wichtig. Und ich finde gerade schwere Krankheiten, also das ist ja jetzt nicht so, dass irgendwie nur einer unter 1 Million von irgendeiner schweren Krankheit betroffen ist. Wahrscheinlich sind es eher einer unter 10.000 oder so. Und trotzdem bewegen wir uns durch eine Welt und gestalten eine Welt, die eigentlich nur den jungen, gesunden Gutverdienern vorbehalten ist. Und das finde ich problematisch. Also wenn ich so nach Berlin gucke, ein Freund von mir hat mal gesagt, Berlin ist total super, wenn du jung und gesund bist.
Mhm.
So. Aber was ist denn mit den Leuten, die nicht mehr so jung sind, die nicht mehr so gesund sind und vielleicht auch noch kein Geld haben oder sowas? Für solche Leute müssen wir halt auch Städte bauen. Oder unsere Städte müssen auch für solche Leute gebaut sein. Und du kriegst, glaube ich, nur ein Bewusstsein durch eine ganze Gesellschaft oder in die Gesamtgesellschaft getragen, wenn du den Gegenstand, dessen die Leute sich bewusst sein müssen, wenn dieser Gegenstand ständig sichtbar ist. Und das geht nur, ja, wenn du ihn selber sichtbar machst, weil du der Gegenstand bist oder halt dieser Gegenstand oder von diesem Gegenstand betroffen wirst.
So sieht's aus, genau.
Das ist genauso, weißt du, nimm einfach eins unserer Dauerthemen, Feminismus. Wir können jetzt hier stundenlang Twitter vollkotzen mit irgendwelchem, wie schlimm die Maskulisten sind und wie wichtig Feminismus und. Wir können aber auch einfach Frauen sichtbar machen.
Mhm, genau. Das ist, ja.
Ja, so die ist Frau es. Als schwere Krankheit.
Ja, das hat doch mal ja, die Aphelia, weißt du, die Piratenfrau, die Marina Weißband, die hat das doch mal irgendwo gebracht. Ich weiß nicht, ob es ein Vortrag war oder ob ich es aus zweiter Hand weiß, aber dass sie sagte, sie lehnt es ab, ständig diese sprachlichen Geschlechtsunterscheidungen zu machen. Und ihr Weg ist eher Geschlecht optisch sichtbar zu machen. Das heißt, in einem Vortrag über Programmierer zum Beispiel ein Stockfoto zu nehmen, das eine Frau zeigt.
Ja, zum Beispiel.
Oder du redest von Ärzten, in deinem Vortrag ist ein Bild von einer weiblichen Ärztin und einer, die daneben steht, die auch weibliche Ärztin ist. Weißt du? Sowas. Also das führt zu größeren Veränderungen als dieses abstrakte Gelaber um das Binnen-I.
Genau. Und das sehe ich mit allem Möglichen, wofür Bewusstsein geschaffen werden sollte, sehe ich das eigentlich gleich. Ja, also wir können jahrelang, jahrzehntelang über die Inklusion von Behinderten reden. Wir können aber auch einfach Behinderte in die Schulklassen setzen.
Mhm.
Du kannst nicht laufen, ja gut, dann ist die Klasse halt im Erdgeschoss.
Ja.
Das ich fände das viel wichtiger. Und das sehe ich bei schweren Krankheiten genauso. Gerade so Krebserkrankungen und sowas. Wie viele Leute rennen rum mit Darmkrebs. Es gibt unendlich viele Darmkrebs-Aufklärungskampagnen. Statt einfach alle, die Darmkrebs haben, sagen, ey, ich habe übrigens Darmkrebs und es ist ziemlich kacke, weil ich ständig aufs Klo rennen muss. Oder irgendwie sowas.
Ja.
Ich glaube, damit würdest du das viel nachhaltiger und ja, viel intensiver letztendlich verbreiten. Frage von Maria. Endlich mal wieder ein Mädchen. An Alex. Wie ist nochmal das Rezept von deinem Karottenkuchen?
Der Karottenkuchen, mein Gott, das ist ja schon ewig, ja. Aber ich kann das Rezept sagen, wie man auf jeden Fall da drankommt. Und zwar ist das ein Chefkoch.de-Rezept. Und wenn man eingibt bei Google Möhrenblechkuchen ohne Butter und Öl.
Gott, klingt das traurig.
Ja. Ich verstehe deinen Einwand, aber der ist wirklich sehr, sehr saftig. Also man mag kaum glauben, dass er komplett ohne Fett auskommt, so saftig wie der dann wird.
Woher kommt der Saft? Also die Saftigkeit?
Die Saftigkeit kommt aus den Möhren, aus dem Joghurt, den man da reinkippt. Also natürlich in dem Joghurt. Kommt da Joghurt rein? Boah, weiß ich gar nicht mehr. Ich müsste das selber mal googeln wieder. Keine Ahnung, aber auf jeden Fall, wenn man Möhrenblechkuchen ohne Butter und Öl eingibt, müsste das als erstes Ergebnis kommen.
Die Frage geht weiter an uns beide. Welcher Zustand ist besser? Die Zubereitung bzw. Vorfreude auf ein tolles Essen zu essen? Oder das befriedigte Sättigkeitsgefühl nach einem tollen Essen?
Das ist so schwierig. Also Zubereitung auf keinen Fall, das mag ich gar nicht. Vorfreude ist super. Und während des Essens, ja, bin ich immer so melancholisch und traurig. Ich könnte in den Teller hineinweinen, weil ich weiß, dass es bald vorbei ist. Ich sehe das Essen schwinden, es verschwindet in meinem Mund. Es geht alles viel zu schnell.
Ja, so ähnlich ist es bei mir auch. Also die Zubereitung und Vorfreude ist okay. Das macht schon Spaß, weil du was schaffst. Ich mag das, was zu schaffen. Das ist ja so das alte Problem mit so Medienschaffenden, die schaffen halt nur Gedanken, die irgendwo festgehalten werden. Aber es ist nichts Greifbares, ne? So Tisch, Stuhl, Haus. Wenn ich Essen zubereite, dann mache ich was Greifbares. Dann nehme ich Gegenstände und mache aus diesen Gegenständen irgendwas anderes und das ist hinterher im Zweifelsfall auch noch geil. Und dann fängt mein Problem an. Der für mich beste Zustand ist, das tolle Essen zu essen. Mhm. Darum höre ich damit nicht auf. Darum bin ich fett. Das ist ein Riesenproblem. Also das ist tatsächlich, das ist der Grund, warum ich, wie ich anfangs sagte, in einem kontinuierlichen Exzess existiere. Und nicht einfach in einem Normalzustand existiere und gelegentlich mal einen Exzess an den Tag lege. Mhm. Sondern ich, das ist bei mir, und das hatte ich auch, als ich in den 90ern damals in Köln hart feiern war. Ich habe Drogen damals genommen für den Kick. Nie für das Draufsein. Weißt du? Mhm. So, mir war das eigentlich immer egal, dann irgendwie so stundenlang durch die Stadt zu schweben, irgendwas.
Ach, du wolltest einfach nur dieses
Bäm! Ja. Weißt du, so, boah! Einfach so Kontrollverlust, ne? So, ja. Boah, Remi Demi. Darum ging's mir, darum habe ich immer weiter gefeuert. Das Gleiche habe ich mit Essen. Mit dem Essen aufzuhören, vor allen Dingen, wenn es besonders gut schmeckt, erfordert für mich eine so übermenschliche Anstrengung, dass ich fast immer scheitere. Das ist wirklich katastrophal. Wenn ich, weiß ich nicht, was hatten wir denn zuletzt? Lebkuchen, genau. Die besten Lebkuchen, die ich kenne, die kommen von Arndt Erbel aus Dachsbach. Das ist in der Nähe von Nürnberg. Da hatte ich mir welche bestellt und auch so zum Verschenken welche bestellt und sowas. Und in einer so einer Packung sind 5 Lebkuchen und 5 Elisenlebkuchen. Das sind jetzt nicht diese komisch billigen, plüschigen Drecksdinger aus dem Supermarkt, die im Wesentlichen aus Zucker bestehen, wo sie so reinbeißen, die dann so im Mund zerfallen, sondern da ist, weiß ich, das ist ein so hochdichtes Ding, das fühlt sich an, als würde ein so ein Lebkuchen 3 Kilo wiegen, was er nicht tut. Also es ist einfach so ein kleines Ding auf einer Oblate halt, ne? So, weiß nicht, wie viel Durchmesser, vielleicht so 10 Zentimeter oder sowas. Das ist aber eine ganze Mahlzeit. Ja, da ist halt so viel Energie drin, dass im Grunde das ein Mittagessen ist. Jetzt liegen diese Dinger bei mir in der Küche. Ich habe einen gegessen, das war total lecker. Ich habe keinen Hunger und ich esse die Packung auf. Das ist bei mir der Normalzustand. Und ich schaffe es nicht, davon was übrig zu lassen, sondern ich schaffe es nur, es nicht in meiner Wohnung zu haben.
Ja.
Das ist echt das Problem. Also toll wäre halt, wenn die Vorfreude für mich das Beste wäre oder das Sättigungsgefühl danach. Nee, es ist genau das Essen selbst, das ich immer wieder reproduzieren will. Mhm. Ja. Das macht es so schwer bei mir. Aber immerhin weiß ich das. Also das ist ja schon mal was, weißt du? Also das hat 40 Jahre gedauert, um überhaupt dahin zu kommen, diese Einsicht in mein Fehlverhalten zu gewinnen. Der Weg da raus ist halt äußerst kompliziert, weil ich im Grunde keine Lebensmittel zu Hause haben darf.
Ja, genau.
Außer
wenn du
welche,
alles reinschlingst,
genau,
und spachtelst.
Vor allen Dingen keine, die schon fertig sind oder schnell fertig zu machen sind. So 5-Minuten-Terrine, ne? Nee, auf gar keinen Fall. Gibt's das eigentlich noch?
Das gibt's. Ach, natürlich gibt's das.
Ja. Ganz schön fieses Zeug immer. Frage von jemandem namens Matt Lauch. Warum sind die Menschen eigentlich so unglaublich rücksichtslos? Jedes Mal, wenn mir beim aus der Ringbahn steigen Menschenmengen entgegenströmen oder der Typ mit dem fetten Benz auf dem Behindertenparkplatz parkt und von mir auf sein asoziales Verhalten aufmerksam gemacht wird, werden mir Schläge angedroht, frage ich mich, was ist gegen ein bisschen Rücksicht einzuwenden? Keine Ahnung, nix. Rücksicht, ja,
Das war auch eher eine Leidensbekundung.
Genau. Warum sind die Menschen rücksichtslos? Wobei das
mit dir
eine gute Frage ist, warum sind die so? Was ist mit denen schiefgelaufen, dass sie nicht auf andere Menschen achten? Also noch nicht mal in so kleinen Momenten. Irgendwas muss doch grundsätzlich falsch laufen.
Erziehung?
Ja, aber selbst Erziehung. Also,
und auch schulische Erziehung. Ich meine durchaus auch die schulische Erziehung und das fehlende Vermitteln von Werten in der Schule.
Aber ich merke doch selbst, also selbst wenn ich der größte mögliche Egoist bin, muss ich doch merken, dass mein Leben, also nur mein Leben, dadurch besser wird, wenn ich anderen weniger auf den Sack gehe.
Ja, aber manche Menschen sind so oft erfolgreich gefahren mit ihrer asozialen Tour, weißt du? Die haben so selten gesagt bekommen, so geht es aber nicht, Freundchen.
Nee, darum geht's mir gar nicht. Mir geht's darum, das muss doch so ein automatischen Erkenntnisprozess. Irgendjemand, also wenn du dann so einen Arsch hast, der ständig im Weg steht, irgendwann steht er ja mal nicht im Weg. Und sei es nur durch Zufall. Und dann fällt ihm auf, dass er nicht mehr angerempelt wird. Und daraus müsste der doch herleiten können, wenn ich mich nicht in den Weg stelle, werde ich nicht mehr angerempelt. Dann tut meine Schulter nicht mehr so weh oder irgendwie sowas. Das verblüfft mich immer so. Mhm. Also, dass da so wenig Einsicht ist. Das ist klar, dass du, wenn du hinreichend rücksichtslos bist und niemand dir entgegentritt, dass du dann immer gut fährst, ist klar. Aber es gibt auch immer diese Momente, in denen dein Leben selbst kacke wird dadurch.
Ja.
Trotzdem, naja. Frage von Tobias. Habt ihr im Nachhinein schon mal bereut, etwas verschenkt zu haben?
Oh ja.
Da muss ich überlegen.
Bei mir gibt es zwei Arten von Bereuen. Das erste Bereuen ist so, ich hatte etwas, was ich echt schön fand und was wirklich, woran mein Herz hing. Und dann hat irgendjemand gesagt, es gefällt ihm so sehr. Und ich habe aus Liebe gesagt, ja gut, dann schenke ich es dir. Also jetzt fällt mir eigentlich nur die schöne Messingkanne ein, die ich meiner Mutter schenkte. aber die hatte ich vom Flohmarkt. Und die ist so schön geformt. Ich vermisse sie Tag und Nacht. Und das schon seit über 10 Jahren. Aber sie ist immer noch bei meiner Mutter gut aufgehoben und sie mag sie. Und ich bringe es nicht übers Herz zu sagen, ja, Mutter, gib mal zurück. Ja. Und die zweite Art des bereuten Geschenks ist für mich die bitterste. Das ist, wenn man jemandem ein Geschenk gemacht hat, das nicht so durchdacht gewesen ist, wie man es sich gewünscht hätte. Angenommen, jemand lädt dich ein und sagt, ja, in 2 Tagen habe ich Geburtstag. Und du denkst dir, ach du Scheiße, ich habe jetzt echt keine Zeit mehr, mir Gedanken zu machen, was ich dieser Person schenke. Mal gucken, was ich so im Bücherregal habe, ja. Und dann schaut man so, ja, dieses Buch, das würde eigentlich gehen, weil es hat ja entfernt was mit dem zu tun, wofür die Person sich interessiert. Und dann schenkt man ihr das Buch. Und zumindest bei mir ist es so, dass ich mich dann zermartere, dass ich mir das Gehirn darüber zermartere, ob dieses Geschenk nicht eher als Belastung empfunden wurde, ob es wirklich passt, ob es nicht irgendwie eine Zumutung war, weil du schenkst jemandem ein Buch, weißt du, du zwingst ihn sozusagen, dieses Buch sich anzugucken oder damit seine Zeit vielleicht zu verschwenden. Und manchmal merkt man auch daran, dass dieses Buch nicht mehr erwähnt wird in der Diskussion, dass es wohl das falsche Geschenk war. Oder grundsätzlich, alles, was ich meinem Bruder schenke, ist vergebliche Liebesmühe. Der liest es nicht, der liest Bücher nicht, die ich ihm schenke, er schaut sich keine Filme an, die ich ihm schenke, er fasst nicht mal die Sachen an, die ich ihm schenke. Mhm. Ich finde, dass dann Jahre später liegt das immer noch bei meinen Eltern rum. Ich frage mich, was macht denn das hier? Habe ich das nicht meinem Bruder geschenkt? Und sie sagen dann, ja, hat er hier vergessen, ja, vor 3, 4 Jahren oder so. Das sind Geschenke, die bereue ich. Ja, ich bereue es nicht, meiner Pflicht nachgekommen zu sein, meine Familie zu beschenken, aber ich denke mir, ja, irgendwie, es ist so ein schaler Beigeschmack, wenn man weder sich selbst eine Freude gemacht hat durch dieses Schenken, noch dem anderen.
Ja, das ist auch eher, aber so richtig bereuen tue ich da nichts. Es ist halt dann immer in dem Moment, wo ich, also ich verschenke halt unheimlich gerne Zeug und unheimlich viel Zeug. Und manchmal bilde ich mir halt ein, das ist jetzt ein super Geschenk, eine total tolle Überraschung. Und die beschenkte Person wird sich super freuen und dann freue ich mich. Ich freue mich halt immer, wenn andere sich freuen. Das freut mich dann. Also darum verschenke ich es. Ich verschenke Sachen, damit die sich freuen, dann freue ich mich, wenn die sich freuen. Mhm. Und wenn ich dann irgendwas falsch geschenkt habe oder das falsch eingeschätzt habe, das stellt sich halt raus, nee, war gar keine so gute Idee, dann bin ich immer maßlos traurig, dass das so in die Hose gegangen ist. Und dann denke ich mir halt oft so, dann hättest du es auch lassen können. Aber dass ich das jetzt richtig bereuen würde, so im Sinn von, das hättest du mal lieber nicht gemacht, kann ich mich nicht dran erinnern, dass mir das je passiert wäre. Martin fragt, gibt es von Community inzwischen einen Film? Nö. Kirsten fragt. Was?
Ich liebe solche Fragen. Ja, gut, weiter.
Das sind halt geschlossene Fragen, ne? Kannst du haben. Das sind halt so Thomas Gottschalk-Fragen, den, wo sich nie einer getraut hat, den auflaufen zu lassen vor versammelter Mannschaft. Hätte ich gerne. Naja. Kirsten möchte wissen, wie wir einen 5-Jährigen überzeugen würden, dass es einfacher ist, aufs Klo zu gehen, statt immer wieder in die Hose zu machen.
Da muss man sich eine Geschichte einfallen lassen, die es erstrebenswert macht, sein Geschäft dem Klo zu übergeben. Also irgendwie ja, sowas
beispielsweise, wie, wenn du aufs Klo gehst, musst du halt nicht eine Stunde mit vollgeschissener Hose rumlaufen.
Ja, aber das ist ja nicht kindgerecht so, das ist ja viel
weiß zu... Weiß ich nicht. Meinst du nicht, dass das so ein Lerneffekt ist? Also ich meine, man hört doch auf, sich in die Hose zu scheißen, weil es nicht angenehm ist, sich in die Hose zu scheißen. Und ich könnte mir vorstellen, dass 5-Jährige das auch schon verstehen.
Ja, aber es ist halt einfacher, ne? Also,
na, ist es halt nicht.
Aber hast du denn nie im Bett gelegen und dir gedacht, gehe ich jetzt aufs Klo, dann mache ich mir in die Hose, weil ich hier so faul rumliege? Nee. Solche Momente kennt man doch.
Nee.
Also ich kenne solche Momente. Ich mache mir dann zwar nicht in die Hose, aber ich denke das. Ach, wäre das schön, wenn man sich jetzt einfach in die Hose machen könnte, so als Kind und jetzt nicht nochmal aufstehen müsste, nee, mitten in der Nacht.
Das habe ich noch nie gehabt. Und ich habe echt schon schräges Zeug im Kopf, aber das noch nicht.
Okay, also ich würde dem Kind irgendeine Geschichte erzählen. Zum Beispiel, dass am Grunde des Klos ein kleiner Wichtel sitzt und der sammelt das, was du da aus deinem Hintern herauspresst. Der sammelt das und der macht da schöne Sachen draus oder so. Und am Ende kommt der Weihnachtsmann und bringt dir was oder so. Also ein Punktesystem. Weißt du, je öfter du aufs Klo gehst, umso mehr wird auf deinem Karma-Konto oder Weihnachtsmann-Konto oder was auch immer
eingehalten. Und dann kommt einmal der Weihnachtsmann nicht und dann ist die Hose wieder voll.
Ja, aber bis dahin ist die Lektion schon gelernt. Ich weiß nicht. Also ich würde mit solchen schrägen Geschichten operieren, weil ich weiß, dass Kinder so etwas lieben. Also so ein positiver Anreiz mit einer lustigen Geschichte. Ich weiß nicht, wie man das sonst machen könnte. Also ich glaube, mit Vernunft kann man Kindern noch nicht kommen in dem Alter.
Vernunft? Meinst du, das ist Vernunft? Einfach so eine einfache Reizreaktion. Ist ja eigentlich so eine Reizreaktion-Geschichte nur. Wenn du in die Hose kackst, hast du halt in die Hose gekackt. Kackst du nicht in die Hose, bleibt die Hose sauber.
Ja,
du hast leider keine saubere Hose mehr.
Du musst mal dran zurückdenken oder ruf dir einfach mal ins Bewusstsein, dass Kinder es hassen, abgebraust zu werden. Kinder hassen Baden.
Ja.
Wir Erwachsenen, wir lieben Baden oder wir nehmen es als gegeben an. Und das ist etwas, was unsere Kultur uns anerzogen hat. Es ist nicht natürlich, dass wir diese tägliche Aktualisierung unserer Sauberkeit vornehmen. Das ist ja, in anderen Zeiten war das ja ganz anders. In anderen Kulturen ist es anders. Das ist unsere weiße Kultur, zivilisierte Kultur, westliche Kultur, die uns sagt, jeden Tag duschen ist angebracht.
Mhm. Kinder ja, das macht sagen man. Instinktiv, ich sag, Wasser. Ich sag auch immer, duschen macht man eigentlich nur für die anderen.
Ja, genau. Und ich glaube, so ähnlich ist es auch mit dem in die Hose machen.
Ich werde also mal fragen. Ich habe ja einen ganz guten Draht zu einer Mutter. Ich muss da mal fragen, ist das wirklich eine gute Frage? Ich wüsste es nicht. Also ich würde spontan, aber ich bin auch ein fieser Typ und ich unterstelle Kindern immer viel mehr vernunftbasiertes Handeln oder absichtsvolles Handeln oder willentliches Handeln, als tatsächlich vorhanden ist. Von daher werde ich das wahrscheinlich, kann ich das nicht sauber beantworten. Aber ich würde tatsächlich sagen, nö, ja, dann kackst du halt in die Hose und dann kannst du ja mal gucken, wie das ist. Mhm. Dann nehmen wir dich halt nicht mit, weil du stinkst.
Ja.
So, das ist halt irgendwie sowas für dich wahrscheinlich versuchen.
Aber warte, der Junge aus der Mail, wie alt war der?
Das waren 5, war der.
Das finde ich schon.
Also wer mit 5 noch in die Hose kackt, der gehört sowieso nochmal gesondert behandelt.
Ja, das ist schon ziemlich alt. Ich habe zwar überhaupt keine Ahnung von Kindererziehung und wie, in welchen Entwicklungsphasen was, aber 5 scheint mir doch schon etwas alt zu sein.
Ja.
Um sich in die Hose zu machen, ja.
Wobei, vielleicht ist es auch einfach nur ein besonders großer 3-Jähriger.
Hm. Ja.
Man weiß das ja immer nicht. Ja. Der Björn fragt, habt ihr jemals ein Radiergummi komplett aufgebraucht?
Nein, aber komplett aufgegessen. Wie ich in meinem Erstlingsroman Sitzen für Polen im Auto ausgiebig beschrieben habe.
Das war autobiografisch?
Ja, das war autobiografisch. Ich habe viele Radiergummis gegessen. Das erklärt einiges.
Björn schreibt übrigens, bei ihm verschwinden die meist vorher auf mysteriöse Weise, beziehungsweise besitzt er noch einen aus der Grundschule. Er selbst ist 35.
Mhm. Ja, wenn ich meine Radiergummis nicht gegessen hätte, hätte ich sie wahrscheinlich noch bis heute. Weil die Dinger gehen ja nicht weg. Also ich habe hier sogar einen liegen. Hach! 1,5 Meter vor mir liegt einer, weil ich was radiert habe. Der ist uralt. Das ist so ein Läufer-Radiergummi. Ich glaube, ich habe den schon seit 10 Jahren mindestens. Mhm. Und der ist nur an den Ecken so leicht abgerubbelt. Der geht nicht weg. Der geht einfach nicht weg. Also die verbrauchen sich, die haben einen sehr langsamen Verschleiß.
Was ich ja gerne habe, sind Bleistifte mit Radiergummi am Ende.
Oh ja, die sind und sehr praktisch.
Meistens sind die Bleistifte runtergeschrieben, bevor die Radiergummis aufgebraucht sind bei mir.
Mhm. Ja.
Aber nee, habe ich auch noch nicht. Radiergummi aufbrauchen. Lächerlich. Wer macht denn sowas? Philipp würde interessieren, welche Programme, Apps, Messenger, analoge Wege wir zur Kommunikation nutzen und ob sich das durch Snowden, was mittlerweile über ein Jahr her ist, als Philipp das geschrieben hat, mittlerweile ist es über 1,5 Jahre her, ob sich das durch Snowden nachhaltig verändert hat.
Welche Programme, bla und so, wir zur Kommunikation. Also ich nutze iMessage. Aber das läuft bei mir, das ist so Hauspost, weißt du?
Mhm.
Also wir kommunizieren zwischen den Zimmern per iMessage manchmal. Oder mit meinen Eltern auch. Also WhatsApp, weil mein Vater ein Android-Handy hat und iMessage für mit meiner Mutter, die ein iPad hat.
Ich benutze alles.
Ja,
alles, was es gibt, benutze ich, weil es nichts gibt, auf das sich alle einigen könnten.
Ja, genau.
Das ist eigentlich so die Essenz dessen.
Wenn irgendjemand nur auf Facebook ist, schreibe ich dem halt auf Facebook.
Genau.
Und zur Frage, was sich seit Snowden verändert, weiß ich nicht. Ich bin einfach komplett, ich bin komplett diesen Gedanken los, dass es im Internet eine Privatsphäre geben könnte. Deswegen schreibe ich einfach nichts.
Genau, selbst die Verschlüsselungs-,
genau.
Selbst die Verschlüsselungs-Dingsi, die ich da benutze, also Threema benutze ich, Telegram benutze ich, selbst denen traue ich nicht. Ich gehe nicht davon aus, dass irgendwas, was ich auf Threema schreibe, tatsächlich verschlüsselt wird, beziehungsweise verschlüsselt bleibt.
Ja.
Und bisher konnte mir auch noch niemand irgendwie glaubhaft versichern, dass es sicher sei. Ich gehe nicht davon aus. Vor allen Dingen, wenn du dann irgendwie noch irgendwo hört dich dann mal, dass dein iPhone jedes Mal, wenn du es ausschaltest, einen Screenshot macht, damit es beim nächsten Einschalten direkt wieder da ist. Ja? Also kriegst du erst den Screenshot gezeigt und dahinter bauen sich dann erst die Funktionen auf.
Mhm.
Das geht sehr, sehr schnell, darum merkst du es kaum. So spätestens seitdem denke ich mir, ja, okay, wer weiß, wie oft es einen Screenshot macht, wer weiß, wovon es einen Screenshot macht und wohin dieser Screenshot geschickt wird. Ich weiß das alles nicht. Ich gehe nicht davon aus, dass meine Kommunikation im Internet, genau wie du sagst, dass die auch nur ansatzweise privat oder sicher oder sonst was ist.
Ja.
Und ärgere mich jedes Mal wieder darüber, wenn ich irgendetwas anderes als Belanglosigkeiten auf diese Weise
übermittelt habe.
Übermittle, ja. Genau. Mhm. Das ist eigentlich das größte Problem, was ich damit habe. Ja. Ja, aber sonst benutze ich alles und es hat sich nach Snowden auch nicht geändert. Also ich wusste vor Snowden auch schon, dass wir einen de facto Überwachungsstaat da stehen haben, der nur deshalb noch nicht in meinen Kopf zu gucken versucht, weil es schlicht zu teuer wäre, das zu tun.
Ja.
Ja, wenn es eine billige Möglichkeit gäbe, in unsere Köpfe zu gucken, ohne sie aufzumeißeln oder irgendwie sowas, dann würden sie auch das unternehmen. Das ist, ich habe da überhaupt kein Vertrauen mehr. Also nee. Ja, darum spreche ich gerne von Angesicht zu Angesicht. Da läuft dann nur das Mikrofon des iPhones mit.
Mhm.
Christoph würde interessieren, wie viel Gerede es bei unseren verschiedenen Podcast-Projekten vor bzw. nach den Sendungen gibt und wie viel Vorbereitungszeit wir in die Sendung stecken.
Also der meint, wie viel wir labern vor der Sendung.
Es ist unterschiedlich.
Zwischen 1 und 5 Minuten vor der Sendung.
Ja.
Und zwischen 1 und 5 Minuten nach der Sendung.
Genau. Und Vorbereitung? Hä? Vorbereitung? Ist doch ein Laber-Podcast, muss man nicht vorbereiten.
Ich bereite das schon vor. Also ich lese mir alle Fragen, die hier eingehen, lese ich in dem Moment, wo sie eingehen.
Ja, das tue ich auch. Aber so, danach.
Und deswegen werde ich eigentlich nie so komplett von einer Frage erschlagen. Ich habe die alle schon mal gelesen. Ja, also manchmal auch, wenn ich was vergesse. Ja,
ich vergesse halt wirklich alles. Also ich bin ein sehr vergesslicher Mensch. Und ich lese jede Frage, die eingeht, wenn sie eingeht, und habe dann aber vergessen, dass ich sie mal gelesen habe.
Okay.
Das, ja, und ansonsten.
Also ich lese sie und denke auch gleich darüber nach.
Ich auch, aber es verschwindet halt trotzdem. Außer es ist halt es geht so sehr ans Eingemachte, dass ich länger drüber nachdenken muss, aber das passiert äußerst selten. Und sonst ist die Idee dieser Sendung, diese Fragen spontan zu beantworten.
Ja.
Also von daher ist da Vorbereitung ist da nicht. Die Vorbereitung war, die Idee zu haben. Ja. Und natürlich ein mit offenen Augen durch die Welt zu gehen, um immer was zu erzählen zu haben. Aber das muss man sowieso, wenn man Geschichten erzählen will.
Und wie ist das bei deinen anderen Podcasts, wenn du dich mit irgendwelchen Spezialisten verabredest, zum Beispiel zum Thema oder so?
Ich bin bemüht, also viele von den Dingen, über die ich Interviews mache, habe ich schon mal irgendwo gehört, gesehen, da habe ich schon den ein oder anderen Gedanken mir dazu gemacht. Ich bin aber immer bemüht, mit dem gleichen Kenntnisstand in dieses Gespräch zu gehen, den ich beim Publikum erwarte. Mhm. Ich sage also immer, ich versuche immer genauso dumm zu sein wie die Hörerschaft und während der Sendung klüger zu werden. Aha. Also es mit der Hörerschaft zusammen zu machen. Das ist mir sehr wichtig, weil ich finde, wenn man sich intensiv vorbereitet, was man natürlich bei thematischen Sachen, gerade mit den Wissenschaftlern und so, kannst dich ja unendlich da reinfuchsen und reinwühlen. Man fängt sehr schnell an zu fachsimpeln. Und man fängt sehr schnell an, sehr tief ins Detail zu gehen. Und das ist sehr langweilig. Es gibt immer, jetzt werden wieder Leute schreien, die sich größeren Detailreichtum wünschen. Gibt's natürlich immer, aber mir geht's vor allen Dingen darum, dass es irgendwie noch unterhaltsam ist, was ich tue. Mhm. Und das ist es nicht, wenn es zu detailliert wird.
Okay. Und du siehst also diese Detailgefahr in dem Moment, wo du dich
in das Thema reingearbeitet habe. Das habe ich oft genug schon erlebt, beim Radio auch. Immer da, wo ich mich vorbereitet habe oder intensiv vorbereitet habe oder zufälligerweise von einem Thema intensiv Ahnung hatte, haben wir uns dann in Details und Gequatsche über irgendwas verloren, was eigentlich erstmal gar nicht wichtig ist. Mhm. So, also die Vorbereitung, also ich komme natürlich mit einem Fragen, also ich habe Fragen hier stehen, wenn ich jemanden interviewe. Ich weiß meistens, wie ich reingehe. Ich weiß meistens, wie ich rausgehe. Beziehungsweise, ich weiß nicht, wie ich rausgehe. Ich versuche, einen Ausstieg schon vorher zu finden. Mhm. Also ich denke mir, okay, das könnte eine letzte Frage sein. Die stellst du dann, wenn es keine Frage mehr gibt oder irgendwie sowas. Und zwischendurch, ja, meandriere ich durch das, was mein Gehirn so ausspuckt, im Grunde.
Ja.
Und das ist ja auch noch von Vorteil, dass wir solche, also dass wir solche langen Interviews machen. Also das, klar, wenn ich nur 4,5 Minuten habe, jemanden zu interviewen, da weiß ich natürlich, was ich den frage, weil ich auch vorher schon weiß, was ich wissen will.
Ja.
Aber wenn ich jemanden zum Thema, weiß ich nicht, Alexandra Tobor zum Thema Literatur, ja, da weiß ich ja gar nicht, was ich wissen will. Da will ich ja eigentlich Literatur erklärt haben in so einem großen Rundumschlag. Und ich weiß überhaupt nicht, welchen Einzelaspekt ich jetzt gerade wichtig finde und welchen nicht. Gleichzeitig ist es so, wenn du einwilligst, mir ein Interview zum Thema Literatur zu geben, dann willst du ja auch was sagen. Dann bist du ja nicht jemand, dem ich Sachen aus der Nase ziehen muss, wie irgendeinem Arschpolitiker, der eigentlich seine Ruhe haben will und von der Presse nicht belästigt werden möchte, sich aber trotzdem dem Gespräch stellt, um so zu tun, als wäre er zugänglich. Das ist eine ganz andere Konstellation. Auf ein Interview in so einem Hörfunk-Kontext bereite ich mich sehr intensiv vor, lese sehr viel, versuche dann wirklich die 3 oder 5 Fragen zu haben, die wirklich genau auf den Punkt gehen. Das mache ich bei Podcasts nicht, weil ich einfach viel mehr Länge produzieren kann. Das ist ja unser großer Vorteil.
Ja, also im soziologischen Interviewen, also wenn du empirische Forschung treibst, qualitative Forschung, dann versuchst du auch dem Gesprächspartner die Gelegenheit zu geben, seine Schwerpunkte selbst zu setzen.
Ja.
Also ihn genau das erzählen zu lassen, was er für relevant hält. Zum Beispiel bei biografischen Interviews ist das der Fall.
Ja.
Und das ist auch bei Podcasts möglich, wie du sie halt machst, mit Leuten, die halt ein Thema haben, über das du selber noch nicht viel weißt. Mhm.
Und selbst wenn ich schon viel drüber weiß, es gibt immer wieder was Neues. Und solche Sendungen wie zum Beispiel die Wissenschaft, die ich mit Florian Freistetter mache, das ist enorm viel Vorbereitung. Also auf die ja. eine oder anderthalb Stunden, die wir da machen, da investiere ich mehr Zeit, als ich auf eine dreistündige Radiosendung zum Beispiel, in eine dreistündige Radiosendung investieren würde oder sowas. Also ich lese kontinuierlich irgendwelche Nachrichten und das ist schon viel.
Also ich würde mal sagen,
so eine Stunde Wissenschaft ist, wenn ich das zusammenzähle, wenn ich das zusammenzählen würde, was ich da an Vorbereitung habe. Also ist halt zwischendurch, ne? Ich lese was, speichere mir das ab, mache mir eine Notiz und so. Wenn ich das zusammenrechnen würde, käme auf jede Stunde Wissenschaft bestimmt so irgendwas zwischen 2 und 4 Stunden Vorbereitung. Also das ist schon sehr, sehr aufwendig, ja.
Das ist witzig, dass du das sagst, weil ich wollte gerade erzählen, wie viel eine Trockenbuchfolge.
Naja, du musst das Buch lesen.
Und es sind 20 Stunden für eine Folge.
Ja,
das ist das Lesen des Buches, das Exzerpieren des Buches, Finden der Themen, Verschriftlichung, eigene Stories noch einweben. Also, das ist mega viel Arbeit, aber das ist es auch wert irgendwie.
Absolut. Also
das macht mir so viel Spaß.
Das ist klar, dass das so viel Arbeit ist. Also das wäre halt genauso, wenn ich jetzt wenn wir die Sendung ja über Meldungen, die schon irgendwo in der Presse oder sonst wo erschienen sind. Wenn wir jetzt aus den Pressemeldungen, das habe ich manchmal, wenn ich sehr viel Muße habe, dann habe ich halt, ich habe auch noch so einen wissenschaftlichen Pressedienst abonniert, wo halt jede dämliche Pressemeldung jedes dämlichen Instituts reinfällt. Und da sind auch oft sehr, sehr spannende, interessante Dinge drin. Und wenn ich dann anfange, mir die Studien anzugucken, also die Papers dahinter anzugucken, soweit die zugänglich sind, dann wird das auch exorbitant. Dann habe ich auch für eine Geschichte lese ich teilweise eine Stunde. Mhm. Ja. Das ist ja, aber die Zeit habe ich gerade gar nicht, was ich sehr schade finde und was sich hoffentlich ab Sommer signifikant verbessert. Siehst du, wir haben überhaupt nicht über meine Midlife-Crisis geredet, aber das kann ich ja mit Tobi machen, wenn wir wieder einen Realitätsabgleich machen. Bevor wir zur obligatorischen Höflichkeitsfrage von Leisure kommen am Ende, muss ich noch eine Sache in eigener Sache loswerden, in der Hoffnung, dass hier noch möglichst viele zuhören und das mitkriegen. Einige von euch, und ich bin da sehr dankbar für, schicken mir regelmäßig oder gelegentlich ein bisschen Geld auf mein Spendenkonto, das auf vrint.de auf meiner Webseite steht. Ich habe ein bisschen Ärger mit der Bank. Das ist nämlich ein privates Konto. Und diese Transaktionen, die da laufen, also irgendwie so von dem einen gibt es einen Zehner, von dem anderen mal 1 Euro und so, wertet die Bank als geschäftliche Transaktion. Das heißt, die haben gesagt, bitte machen Sie ein Geschäftskonto auf und hören Sie auf, damit hier Ihr Privatkonto als Geschäftskonto zu missbrauchen, sonst schmeißen wir Sie raus. Das heißt, liebe Leute, die ihr gelegentlich oder regelmäßig was auf mein Spendenkonto überweist, stellt bitte vorerst alle Zahlungen ein. In 1-2 Wochen hoffe ich, eine neue Kontonummer zu haben. Dann könnt ihr die Zahlungen gerne wieder aufnehmen und gerne auch in 5-facher Höhe. Nein, das wollte ich nur sagen. Also, weil ich kriege echt Ärger mit der Bank, wenn da immer weiter die Zahlungen eingehen. Und habe jetzt ein Geschäftskonto beantragt über die Feiertage. Aber das dauert ja dann immer ein bisschen, bis das so hin und her geht mit Postident und allem Klimbim und Pipapo. Das heißt, falls auch du dein Spendenkonto als Privatkonto registriert hast, mach ein Geschäftskonto draus. Mhm. Sonst kommt irgendwann die Bank und sagt, so nicht.
Okay.
Ja. Kommen wir zur obligatorischen Höflichkeitsfrage von Leisure. Wie geht's uns denn heute?
Ja, geht so. Geht schon. Passt schon.
Bis auf den Umstand, dass die Heizung kaputt ist, geht's mir gut.
Ja. Ich habe Hunger.
Essen wäre wirklich eine gute Idee. Ja, Essen wäre nicht schlecht. Dann fahre ich jetzt mal die Jingle-Maschine hoch, um das sogenannte Outro abzufahren. Und danke, Alexandra.
Danke, Holger.
Und wir danken
allen,
euch
zugehört haben.
Für die Aufmerksamkeit. Das war die Vrintheit. Bis zum nächsten Mal.
Wer redet, ist nicht.